Bevor es mit der aktuellen Podcast-Folge losgeht, ein ganz wichtiger Hinweis in eigener Sache für jeden, der gerne Steuern sparen möchte. Wir haben ein paar Webinare aufgesetzt. Was machen wir da drin, Stefan?
Wir werden 1,5 Stunden Zeit verbringen mit Martin Richter, dem besten Steuerberater für Immobilieninvestoren in ganz Deutschland. So sind wir zumindest überzeugt. Und in dem Webinar wird der Martin einmal strukturiert durch alle Bereiche durchgehen, die ich als Investorin, als Investor drauf haben muss, die ich verstehen muss und wo ich mich strukturieren muss, um wirklich steueroptimiert vorzugehen, sehr, sehr viel schneller Eigenkapital aufzubauen und Vermögen aufzubauen und das Ganze auch mit ein paar Grafiken unterlegen, damit sehr, sehr gut nachvollziehbar ist. Ein paar Downloads wird es geben. Ich glaube, mit die am besten investierte Zeit, die man da reinstecken kann.
Genau, Ehegattenschaukel, 15%-Regel, VV GmbH, Holding, was kann ich alles tun, um Immobilien möglichst steuerfrei zu vererben? All diese Dinge werden besprochen. Es ist ein Live-Webinar, 100% kostenlos. Jeder, der sich anmelden mag, kann das gerne tun. Am besten gleich anmelden, immocation.de/Steuerwebinar. Da gibt es die Termine und da geht es zur Anmeldung. Viel Spaß. Jetzt zum Beispiel meine eigene Arbeitskraft, der Preis dafür, der ist deutlich schwerer wegzuregulieren, oder?
Ja, es gibt in Europa Regeln, dass wir mehr oder weniger eine Marktwirtschaft sind, ja. Und dass die Preise in einer Marktwirtschaft nur in Ausnahmefällen reguliert werden können. Also wir können in Deutschland nicht einfach einen Friseurbesuch preislich regulieren. Ja. Da würden wir Ärger auf europäischer Ebene bekommen, vereinfacht gesagt.
Einig, Martin?
Ja, absolut. Also es ist ja auch höchstrichterlich geklärt, dass man aus seiner Vermietertätigkeit oder aus den Früchten davon leben darf. Ein Wohnraum wird gebraucht und diejenigen, die den bereitstellen, die sollte man im Zweifel eher fördern und nicht die Daumenschrauben anlegen, weil das hat auch die Geschichte gezeigt, dass Preisregulierungen und Beschränkungen jetzt nie zu einer Ausweitung oder Verbesserung des Angebots führen.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Möbliertes Wohnen dringend gebraucht und ist es auch rechtlich sicher? Wir haben einen sehr, sehr spannenden Podcast heute vor uns. Wir wollen sprechen über möbliertes Wohnen. Das ist ein Megatrend, eine Wohnform, die es sehr viel gibt in Deutschland und immer mehr gibt, die sehr viel Sinn macht für Mieter, die das gerade brauchen, die auch sehr viel Sinn machen kann für euch als Vermieter, weil es eben einen Renditeaufschlag gibt, eine höhere Miete zu der Miete, die ich sonst nehmen kann, wenn ich eben möbliert vermiete, auch zeitlich befristet vermiete. Und ich freue mich sehr, dass ich Gäste zu diesem Thema habe. 2 Stück heute, die sich wirklich auskennen. Erstmal hallo Arkadi.
Moin.
Schön, dass du da bist und hallo Martin.
Hallo.
Genau, wir haben also einmal Arkadi auf dem Sofa sitzen, Martin remote zugeschalten. Was sind Sie für Experten? Der Arkadi ist der Gründer der größten Plattform in Deutschland, die diese Form des Wohnens vermittelt, nämlich Wunderflats. Ihr seid wann gestartet?
2015.
Und massiv gewachsen, also ich glaube, die meisten dürften es kennen, auch in der Community. Ne? Ihr vermittelt wie viel Vermietungen so pro Jahr oder pro Monat?
Pro Jahr mehrere 10.000, über 20.000 Vermietungen pro Jahr also machen wir erfolgreich. Erfolgreich abgelaufen.
Und 25 ungefähr. 25.000, das sind alles Wohnungen, die in denen Möbel stehen und die also möbliert vermietet werden und zeitlich befristet. Ne?
Ja, fast alle zeitlich befristet, ja.
Genau, und jetzt ist ja also großes Thema der Politik, dass man Mieten regulieren will und das ja auch fleißig tut. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie sehr wird jetzt möbliertes Wohnen eben auch reguliert? Ich glaube, viele in der Community stellen sich auch die Frage, okay, ich bin jetzt vielleicht schon in einem Geschäftsmodell oder gehe da rein. Kommt jetzt der Gesetzgeber und schneidet mir das irgendwie ab und nachher habe ich einen sehr unrentablen Case. Die Fragen dazu werden wir jetzt stellen, die wirst du mir beantworten. Aber eben auch der Martin, der sie vielleicht noch einen Tick besser beantworten kann. Der Martin war Professor für Steuerrecht jahrelang und ist mittlerweile auch seit Jahren politischer Berater, berät große Firmen in der Immobilienwirtschaft, unter anderem eben euch, und kann deswegen, glaube ich, sehr, sehr gut sagen, was da gerade wirklich diskutiert wird, auch in Berlin oder generell in der Politik. Finde es immer super spannend, muss ich sagen, Martin, wenn ich zu tun habe mit Leuten, die sehr nah an der Politik dran sind, weil das, was man oft liest, ist so ein bisschen anders als das, was eigentlich hinter den Kulissen passiert und nachher wirklich Anwendung findet. Und genau das wollen wir heute sortieren. Fangen wir an, Arkadi, erklär nochmal den Case. Was genau ist möbliertes Wohnen und warum gibt es diese Wohnform und wie funktioniert sie für Mieter und Vermieter?
Gerne, Marco. möbliertes Wohnen ist im Ausland deutlich reifer und länger bekannt auch als in Deutschland. Also hier reden wir darüber, dass das etwas Neues ist. Das gibt es auch schon lange. Es ist neu vielleicht in der Größenordnung, in dem Bedarf, den wir es erleben. Gerade macht das so 2, vielleicht mal je nach Stadt 3% des gesamten Mietmarktes aus. Also es ist relativ klein vom ganzen Mietmarkt. Und der Case dahinter ist, dass jemand ein flexibles Zuhause braucht und gerne auch dafür bezahlt, dass nicht nur die Wände bereitgestellt werden und das Dach, sondern alles, was zum Wohnen da ist. Denn jeder mietet ja, also wohnt ja in einer möblierten Wohnung. Keiner wohnt nur mit den Wänden und dem Dach über dem Kopf, ist offensichtlich. Aber die meisten kaufen die Sachen ja selber. Und für einige rechnet sich das vorne und hinten nicht, das zu machen. Und sie können es auch zeitlich gar nicht, wenn sie für 3, 6, 12 Monate, aber auch für 3 Jahre da mal etwas brauchen. Das heißt, die Hauptnachfrage für möbliertes Wohnen, so 2/3, kommt von Fachkräften, die oft aus dem Ausland ein neues Kapitel anfangen oder auch ein temporäres Kapitel anfangen, ein Projekt aufmachen, hier in München bei Microsoft oder auch bei einem Automobilkonzern oder in Berlin in der Tech-Szene oder auch in der Regierung temporäre Projekte oder in der Forschung, Gastprofessoren, sowas alles, Diplomaten, Botschafter. Das ist so 2/3. 1/3 sind aber auch andere Fälle. Das sind die Leute, die ein Haus bauen und dann dauert der Bau plötzlich ein Jahr länger. Oder es sind die Leute, wo das Mehrfamilienhaus wegen einem Brand im Dachstuhl komplett abgebrannt ist und noch einen Wasserschaden nach dem Feuerwehreinsatz hat und das auch erstmal 1, 2 Jahre dauert, bis so ein Haus wieder komplett fertig ist. Genau, und das sind dann so verschiedene Notfallsituationen. Es können auch Paare in Trennungssituationen sein. Das Leben schreibt unterschiedliche Geschichten und da ist eben so ein flexibles Zuhause, wo ich mit meinen 2 Koffern und Klamotten einziehen kann, genau die richtige Lösung. Das Hotel für eine Familie, die wegen einem Wasserschaden ausziehen muss, ist da grauenhaft als Lösung. Die vollmöblierte Wohnung super und wie gesagt im Ausland viel größerer Anteil.
Ja, also das Hotel ist grauenhaft, weil das ist quasi anonym, also von der Wohnform her, oder? Und auch nicht, auch sehr, sehr teuer wahrscheinlich, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt so einen Case und komme jetzt irgendwie, für 6 Monate brauche ich das, da würde ich nicht ins Hotel gehen.
Genau, es ist kein Zuhause. Ja. Also zu Hause, ich habe selber in 13 verschiedenen Wunderflats-Wohnungen gewohnt, um so ein besser zu nachzuspüren, einerseits wie verbesserungswürdig sind unsere Prozesse noch beim Buchen, andererseits auch wie fühlen sich unsere Kunden. Und für mich hat zu diesem Zuhausegefühl beigetragen, dass ich Leute zu mir nach Hause einladen kann. Wir haben eine Couch, wir haben eine Küche und wir können zusammen was machen. Und in einem Hotel habe ich keine Couch, wo Freunde drauf passen. Und ich habe auch keine Küche, wo ich was kochen kann. Selbst die kleinsten Kleinigkeiten kann ich das nicht im Hotel. Deshalb, das Hotelzimmer ist kein Zuhause und die Leute brauchen ein echtes Zuhause.
Ja, ja. Ja, lass nochmal abgrenzen zu zum Beispiel der Monteursvermietung. Darüber reden wir ja nicht, obwohl das ja auch möblierte Vermietung ist, oder?
Das ist richtig. Das passiert meistens aber auf Tagesbasis, oft mit Mehrbettzimmern. Und da geht es nicht darum, dass die Leute ein Zuhause haben, sondern es geht um die Beherbergung, um eine Unterkunft. Und die Leute verlagern ihren Lebensmittelpunkt nicht in diese Wohnung, sondern die Monteure sind für einen Monat oder für 2 Monate vielleicht auch, oft aber auch nur für einige Tage, in einer Wohnung, wo sie dann 10, 20, 30 Euro für ein Bett zahlen, in einem 4-Bett-Zimmer. Das, was wir bei Wunderflats machen, da gibt es sicher auch die eine oder andere Wohnung, die 2 Betten in einem Zimmer hat, aber wahrscheinlich weit über 90% haben ganz normale Schlafzimmer, entweder für das Kind oder für die Eltern oder für alleinstehende Leute und sind keine Mehrbettzimmer. Und alles ist ab einem Monat, alles ist zum Wohnen, nicht für Beherbergung oder Tourismus.
Ja. Okay, und die Abgrenzung zu Airbnb, jetzt könnte ich mir ja so eine Wohnung auch auf Airbnb suchen, aber das ist, der Zeitraum ist zu lang, da wird es zu teuer einfach wahrscheinlich, oder?
Einerseits das, also Wunderflats kann man sich wie ein Airbnb vorstellen, in dem Sinne, dass wir die Vermieter prüfen, wir prüfen aber auch die Wohnungen und im Gegensatz zu Ferienwohnungsplattformen sind auf Wunderflats alle Mietverträge, alle Standardmietverträge sauber geprüft. Du kannst dich in jeder der Wohnungen wohnhaft melden. Das ist bei einer Ferienwohnung fast nie so, dass man sich da wohnhaft seinen Wohnsitz anmelden kann. Und das ist sehr wichtig für ausländische Fachkräfte oder auch für Leute aus dem Inland, Post muss irgendwo hin. Fürs Finanzamt ist das wichtig, für die Steuernummer ist es wichtig. Also man braucht den Wohnsitz in Deutschland. Und außerdem ist man dazu verpflichtet von den Städten. Also da gibt es auch Strafen, wenn man sich nicht wohnhaft meldet. Und es sind eben, es ist ein richtiges Zuhause. Und für die Vermieter ist es so, dass auf Wunderflats keine Touristen durchkommen. Und die Vermieter, da ist es wichtig, kommen wir ja gleich sicher noch zu, dass sie an Leute vermieten, wo Wohnzwecke dahinter stecken und keine touristischen Zwecke. Weil sonst bin ich in einer Zweckentfremdung und die Stadtplanung hat gesagt, deine Wohnung ist für Leute da, die hier wohnen und ihren Lebensmittelpunkt haben. Und daran sollten sich die Vermieter auch halten. In München gibt es für illegale Ferienwohnungsvermietungen Strafen von bis zu 500.000 Euro. In anderen Städten normalerweise 50.000.
Ja.
Hier ein bisschen strenger in Bayern.
Ja, da ist ja vieles teurer hier.
Ja.
Okay, jetzt lass uns gleich in ein bisschen vielleicht kontroverses Thema reingehen, zum Start noch. Wohnungsknappheit ist ja ein Riesenthema, gesellschaftlich, großes Problem. Und ich habe das Gefühl, es wird auch oft eben diskutiert oder darüber gesprochen, man entzieht eigentlich Wohnungen in dem normalen Mietmarkt, wenn man jetzt in ein solches Modell geht. Also ganz speziell jetzt natürlich bei Airbnb und Co., aber auch in die Richtung Wunderflats. Wie steht ihr dazu?
Ja, ist ein wichtiges Thema. Wir haben in den Städten zu wenige Wohnungen gebaut im Laufe der letzten 30 Jahre und wir haben zu wenige Wohnungen sozial gefördert, weil wir einfach in den 90ern von ganz anderen Bevölkerungsprognosen in den Städten ausgegangen sind. Und das trifft alle Wohnbedürfnisse, sei es der soziale Wohnraum, aber eben auch der klassische durchschnittliche Wohnraum und es trifft auch das möblierte Wohnen. Der normale Bedarf in dem deutschen Mietmarkt wäre, dass wir ungefähr 5% vollmöblierte Wohnungen hätten von den Mietwohnungen, die insgesamt angeboten werden, damit diese flexiblen Leute, die ein Problem haben, wo ein flexibles Zuhause die perfekte Lösung wäre, damit man die bedienen kann. Das sind die Fachkräfte, die wir aus dem Ausland dringend brauchen, deren Wohnbedürfnisse aus meiner persönlichen Überzeugung heraus genauso wichtig sind wie alle anderen Wohnbedürfnisse in Deutschland. Und die sind genauso.
Zumal wir die Fachkräfte wirklich brauchen.
Ja, man könnte sogar argumentieren, dass man da eine noch höhere Priorität hat. Aber das sind genauso Menschen, die genauso ein Zuhause brauchen, wie die Familie, die sich kaum vergrößern kann, weil eben keine großen Wohnungen, wenig große Wohnungen auf den Markt kommen.
Jetzt hast du gerade gesagt, 3% des Mietmarkts sind im Moment möbliert vermietet.
Ungefähr, ja.
Und wir bräuchten 5.
Ja.
Das heißt, es ist eine sehr hohe Nachfrage nach diesen Wohnungen gegeben.
Ja.
Merkt man das in der Vermietung? Wir kommen jetzt gleich dazu. Kann ich mir jetzt müssen wir gleich diskutieren, die Frage, kann ich mir meinen Preis jetzt frei aussuchen, zu dem ich vermiete und quasi den höchstmöglichen Preis anstreben, weil ich jetzt nicht mehr unter gewisse Regeln falle? Ne? Das diskutieren wir gleich. Aber ist das, also spüre ich das als Vermieter auf eurer Plattform, dass da wirklich eine so große Nachfrage ist?
Auf Wunderflats spüren die Vermieter eine gute, große Nachfrage. Das ist so. Wir könnten 4-mal mehr Vermietungen machen mit der Nachfrage, die wir heute auf der Plattform haben. Wir haben aber einfach nicht die Wohnungen. Also das ist auf jeden Fall da ein Bottleneck. Aber wir haben auch eine genügende Anzahl an Vermietern, die sich jeden Monat bei uns meldet und sich beschwert, dass nicht genug Nachfrage da ist. In weit über 90% der Fälle, die sich dann unser Beratungsteam, die sich um die Vermieter kümmert, wenn sie sich die Fälle anschauen, sehen sie dann, die Fotos sind schlecht, die Wohnung ist zu teuer, die Möbel sind nicht gut, die Lage spiegelt einfach den Preis nicht wider. Also das, was wir auf der Plattform sehen, das ist so eine Plattformdynamik, dass der Markt einfach aus meiner Sicht jetzt auf unserer Plattform besser funktioniert und auch die Vermieter, die schlechte Produkte, Wohnprodukte anbieten, sanktioniert, weil sie im Wettbewerb stehen mit anderen. Und man muss einfach ein gutes, faires Produkt anbieten, wo die Kunden für Lage, gute Ausstattung, guter Gesamteindruck zahlen. Was nicht funktioniert, sind was auch vorkommt, sind Vermieter, die die billigste IKEA-Ausstattung nehmen. Ein Schrank, ein Bett, ein Tisch und die billigste Küche. Und dann verdreifachen sie die Miete gegenüber einer normalen Marktmiete, Warmmiete. Und das ist halt auch etwas, was ein Dorn, zu Recht der Politik ein Dorn im Auge ist, wenn das einige versuchen. Wenn sie das aber auf Wunderflats versuchen, kann ich fast garantieren, dass die Wohnung leer bleibt. Weil genug besserer Wettbewerb, genug Vergleichbarkeit da ist, dass die Mieter sich nicht so ein schlechtes Produkt aussuchen.
Ja, ja. Da ist, glaube ich, wieder eine Anmerkung wichtig, die wir so oft schon im Podcast hatten, bei unterschiedlichsten Vermietungsformen, wie wichtig das ist, dass ich mich genau damit auseinandersetze, was meine Zielgruppe ist und was sie wirklich braucht und das dann am richtigen Ort auch herstelle. Also ich entnehme jetzt dem, was du sagst, korrigiere mich, es gibt grundsätzlich mehr Nachfrage als Angebot. Wenn ich in diese Vermietungsform reingehe, habe ich eine super Chance. Ich kann es aber, ich kann auch einfach am Bedarf vorbei den Wohnraum zur Verfügung stellen, weil er zum Beispiel am falschen Ort ist, ich die falsche Ausstattung wähle, einen falschen Preispunkt setze oder so. Also es ist überhaupt kein Selbstläufer. Das ist jetzt, wenn ich jetzt in München eine ganz normale Wohnung für die ganz normale Vermietung inseriere und mich dabei an die Regeln der Mietpreisbremse und so weiter halte, dann inseriere ich die und dann habe ich in 15 Minuten 100 Anfragen. Ne? Also das ist so. So ist es, so fühlt es sich nicht an wahrscheinlich, ne? so krass, sondern ich muss schon mir vorher überlegen, was genau ich an welcher Stelle anbiete.
So fühlt sich das schon für die Mehrheit der Vermieter an.
Okay.
Aber es ist auch eine Gruppe von Vermietern da, die entweder, also die eine Kombination versucht zu fahren. Ist eine sehr kleine Gruppe, aber die kriegt dann auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, wenn man sich das Ganze anschaut, so wie man auch noch jetzt auf WG gesucht, Inserate anschaut und da sieht man so ein palettenmöbliertes Zimmer, was ein absolut unfairen Preis hat, einfach nur weil es München ist oder Berlin.
Ja, ja.
Und dann kann es sein, dass es trotzdem weggeht. Und da kann ich zumindest für Wunderflats sagen, dass wenn man zu billig möbliert und nicht vollständig auch möbliert und zu teure Preise aufruft, gibt es andere Angebote, andere Vermieter in fast allen Städten, die kriegen dann die Nachfrage und man selber wird links liegen gelassen, weil einfach die Vergleichswohnungen auf der Plattform zu 90% so solide sind.
Ja, ja. Okay, wir gehen jetzt mal rein in einen Themenblock, wo wir uns auch freuen, dass der Martin da ist, wo wir fünf inhaltliche Überschriften haben, die alle so ein bisschen die rechtlichen Rahmenbedingungen abklären. Weil es ja, ich glaube, eine Unsicherheit ist eben für viele. Das wird jetzt der Hauptteil von unserem Gespräch gleich sein. Und dann zum Schluss will ich aber nochmal auftauchen und auch kurz über den Markt sprechen mit dir, wo du glaubst, wo der gerade steht. Und logischerweise müssen wir den Business Case jetzt gleich so ein bisschen diskutieren. Also die Frage ist ja, wie viel teurer kann ich denn vermieten, wenn ich in der normalen Vermietung 500 Euro Kaltmiete habe? Wie viel kann ich dann möbliert jetzt nehmen? Was bleibt nachher dann wirklich übrig in der Kalkulation? Und was darf ich eben auch? Und glaube ich, da kommen wir automatisch vorbei, wenn wir jetzt durch die rechtlichen Themen gehen. Fangen wir mal an. Mietpreisbremse, die ja gerade verlängert wurde. Martin, vielleicht kannst du noch mal kurz die Bühne bereiten für die Mietpreisbremse und einmal einleiten, was das ist. Wir haben es dir natürlich vielfach erzählt im Podcast, aber was ist die Mietpreisbremse grundsätzlich und wie wirkt sie sich auf möbliertes Vermieten aus?
Ja, gerne. Ich mache einmal einen Überblick. Bis vor etwas mehr als 10 Jahren hatten wir, was Vermietung angeht, Vertragsfreiheit. Das heißt, ich konnte grundsätzlich, wenn ich einen Mietvertrag abschließe, einen neuen Mietvertrag da, Miete mir frei aussuchen. Dann, ihr hattet es gesagt, Wohnraummangel, es wird immer schwieriger, Wohnraum zu finden und es war politisch ein immer attraktiveres Thema aufzusatteln. Deswegen hat die Politik was gemacht und zwar hat sie die Mietpreisbremse geschaffen. Die Mietpreisbremse gilt, das ist schon mal der erste Punkt, nur für Wohnraum, der vor dem 1. Oktober 2014 zur Verfügung gestellt wurde erstmalig. Alles andere ist Neubau, der ist von der Mietpreisbremse nicht betroffen. Also wenn ich jetzt morgen ein Mehrfamilienhaus fertigstelle und habe da Wohnungen drin, da kann ich in der Theorie jetzt erstmal, Arkadi hat es gesagt, was der Markt hergibt oder was ein Marktpreis sich findet, vermieten, wie ich möchte. Wenn ich aber Wohnraum habe, der vor Oktober 2014 schon erstellt war, dann gilt die Mietpreisbremse. Die Mietpreisbremse war als fünfjährige Atempause gedacht, Während der die Politik und die Wirtschaft gemeinsam den Wohnraummangel lösen. Das hat nicht funktioniert, also wurde sie verlängert bis 2019, dann wurde sie nochmal verlängert. Die wurde auch vom Verfassungsgericht schon überprüft und gerade diese Befristung wurde als Grund für die verfassungsrechtliche Zulässigkeit angenommen. So, jetzt wird sie nochmal verlängert. Jetzt ist die Frage, ist die überhaupt verfassungsrechtlich zulässig? Das wird vielleicht zu prüfen sein. Aktuell ist es erstmal Gesetz, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Was sagt die Mietpreisbremse? Die Mietpreisbremse sagt, wenn ich eine Wohnung vermiete, dann darf ich maximal die ortsübliche Vergleichsmiete plus 10% nehmen. Das heißt, wenn die ortsübliche Vergleichsmiete 12 Euro ist, dann darf ich 13,20 Euro netto kalt nehmen. Davon gibt es zwei Ausnahmen. Die erste Ausnahme ist, ich hatte eine höhere Kaltmiete vorher. Das heißt, wenn ich die vorher für 15 Euro netto kalt vermietet habe, darf ich die wieder für 15 Euro netto kalt vermieten. Ich darf sie aber nicht für 16, nicht für 15,50, nicht für 15,20, sondern dann nur zum Wert der alten Kaltmiete vermieten. Heißt, diese Miete ist im Prinzip eingefroren. Wenn ich dann wieder einen Mieterwechsel habe, darf ich wieder nur die 15 Euro nehmen. Das ist die eine Ausnahme.
Bis die ortsübliche Vergleichsmiete höher wäre, ne?
Bitte?
Bis die ortsübliche Vergleichsmiete
Exakt.
Das überholen
Bis
würde.
Bis man im Prinzip unter die ortsübliche Vergleichsmiete beziehungsweise unter ortsübliche plus 10% fällt, dann, also der höhere der beiden Werte, den darf ich ansetzen. Das ist die Mietpreisbremsenfunktionalität und die erste Ausnahme. Und die zweite Ausnahme der Mietpreisbremse ist der sogenannte die Nutzung zum vorübergehenden Gebrauch. Und da kommt jetzt eben die befristete, möblierte oder unmöblierte, in jedem Fall zumindest befristete Vermietung ins Spiel. Denn dann sieht der Gesetzgeber das so, dass, wenn es nur für einen befristeten Zeitraum ist, nicht dasselbe Mieterschutzbedürfnis gegeben ist wie bei einer Person, die unbefristet eben anmietet. Und genau diese Vermietung zum vorübergehenden Gebrauch ist das, was bei möblierter Vermietung passiert.
Ja, okay. Das heißt, ist die Mietpreisbremse jetzt trotzdem ein Problem für die möblierte Vermietung? Muss ich auf irgendetwas aufpassen?
Die Politik oder viele politische Akteure würden gerne die Mietpreisbremse für die möblierte Vermietung relevanter machen, indem sie sagen, auch bei möblierter, befristeter Vermietung soll die Netto-Kaltmiete der Mietpreisbremse unterworfen werden. Also man versucht, diese Regulierung in diese Ausnahme hineinzubekommen. Aber wenn ich regulär befristet möbliert vermiete, Status quo, ist die Mietpreisbremse nicht einschlägig.
Okay, was drohen für Strafen, wenn ich dagegen verstoße?
Das wird medial teilweise auch interessant berichtet. Es gibt keine Strafen im Sinne von Bußgeld bei Verstößen gegen die Mietpreisbremse. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass, wenn ich einen Mietvertrag nach April 2020 abgeschlossen habe, der Mieter, wenn er dagegen vorgeht und Recht hat, dass ich dagegen verstoßen habe, er bis zu 30 Monate der zu viel gezahlten Miete zurückbekommen kann.
Okay, da gab es doch noch ein Thema, das man versucht, ich glaube auch im Koalitionsvertrag, das umzudrehen, wer das nachweisen muss, und dann drohen plötzlich große Strafen, ne?
Das ist der sogenannte Mietwucher, den du da ansprichst.
Genau, ja.
Der ist Paragraph 5 im Wirtschaftsstrafgesetz und der ist aktuell vergleichsweise zahnlos. Dort steht bereits drin, dass, wenn ich 20% über ortsüblicher vermiete, dass das ein sogenannter Mietwucher ist und der ist dann mit hohen Strafen unterlegt. Aber genau wie du sagst, hier ist die Voraussetzung, der betroffene Mieter muss nachweisen, dass das unter Ausnutzung einer Notsituation passiert. Und diese Beweisführung ist vergleichsweise schwierig. Und das möchte der Bundesrat zum Beispiel, der das mit einer Gesetzgebungsinitiative angestoßen hat, ändern, dass eben diese Notsituation nicht mehr nachgewiesen werden muss, sondern allein das Überschreiten der ortsüblichen Vergleichsmiete schon zu diesem Mietwucher führt. Ist natürlich ein Problem, weil in dem Moment, wo ich 20% über ortsübliche habe, aber zum Beispiel durch die Vormiete hier eine Ausnahme bin oder aufgrund anderer Tatsachen, die legal sind, dann beißt sich das ein Stück weit. Also diese strafrechtliche Norm, die ist eigentlich parallel zum zivilrechtlichen Mietrecht zu sehen. Und deswegen war es in der Vergangenheit so, dass das nicht sonderlich stark verfolgt wurde, hier aktiv zu werden. Jetzt gibt es aber über die Sommerpause eine sogenannte Expertengruppe, die von der Justizministerin eingesetzt wird. Und die soll zum einen klären, soll es Bußgelder bei Verstößen gegen die Mietpreisbremse geben? Und wie kann beispielsweise dieser Mietwucher schärfer gestellt werden? Aber auch hier gilt wieder, was Arkadi sagt: Wenn ich grundsätzlich faire, marktorientierte Preise habe, sollte mich eigentlich das nicht sonderlich betreffen. treffen. Aber man muss es natürlich zumindest für die Zukunft mal gehört haben.
Genau, ich glaube auch, das muss man im Blick haben, das Thema Mietwucherparagraf. Wie würde sich das jetzt konkret auf möbliertes Wohnen, also ich kann jetzt für 500 kalt, ist ortsüblich, da kann ich, also Mietwucher bin ich ab 20% drüber. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass ich möbliert eben 20% drüber komme. Bin ich dann im Mietwucher? Oder...
Ja, also bitte. Aktuell keinesfalls, weil es müsste ja erstmal der Beleg geführt werden, dass eine persönliche Notsituation ausgenutzt wird. Und das ist, passiert meistens, indem man argumentiert, dass man überhaupt keine anderen Wohnungen findet. Das trifft zwar auf viele zu, dass sie keine finden, aber es gibt zumindest auch welche. Also dazu dürfte es halt wirklich, ich überspitze es jetzt, es gibt ein Dorf mit einer Straße und es wird genau eine Wohnung angeboten. Und die biete ich jetzt 300% über ortsüblicher Vergleichsmiete an. Und der oder diejenige, der die mieten will, der muss genau da wohnen, weil irgendwie nebenan der zu pflegende Vater wohnt. Dann kann man sagen, hier nutze ich diese Notsituation aus, weil der muss diese eine Wohnung nehmen, sonst kann er seinen Vater nicht pflegen. Aber dieser Beweis ist jetzt in München zum Beispiel schwer zu führen. Es ist auch fraglich, ob das so ohne weiteres rechtlich funktioniert, wenn man jetzt diese Besonderheit aus dem Wucher rausnimmt, weil der Wucher knüpft grundsätzlich eben an dem Ausnutzen immer von persönlichen Situationen an. Weil ich schaffe da eine Parallelstruktur zum Zivilrecht, dem BGB. Und da ist die Frage, ob das überhaupt regelbar ist im Strafrecht.
Okay. Aber das wird die Expertenkommission jetzt rausfinden bzw. probieren. Da können wir auf jeden Fall genau hinhören, was da rauskommt. Okay, was ist der Möblierungszuschlag und was muss ich darüber wissen, wenn ich möbliert vermiete?
Arkadi, ich? Ja, gerne. Vielleicht nochmal zu der Frage vorher mit den 500 kalt und dann vermiete möbliert. Dann bei der möblierten Vermietung, die ist ja jetzt nicht ausgenommen von der Mietpreisbremse. Mhm. Dadurch aber, dass es eine Pauschalmiete ist, ist die schwer vergleichbar. Mhm. Der befristete Gebrauch, der ist ausgenommen. Und wenn wir uns in dem Fall jetzt bewegen mit deinen 500 Euro kalt, dann würde ich mich fragen, wie sind die ganzen anderen Kosten, die ich als Vermieter habe, bis ich ein fertiges Zuhause anbiete, wo jemand nur mit seinen Koffern und Klamotten einziehen kann. Und dann stelle ich nicht nur die Wände bereit, sondern auch die funktionierende Waschmaschine, den funktionierenden Kühlschrank, nicht nur die fertige Einbauküche, sondern auch das Besteck, mehrere Sets an Bettwäsche, sodass ich wirklich mit meinen Klamotten ankommen kann und erstmal loswohnen kann.
Entschuldigung, ich will nur, du redest jetzt über den Fall, ich biete möbliert an, aber einen unbefristeten Vertrag?
Beides.
Okay, lass mal kurz bei dem Fall, also wirklich unbefristet, das heißt, ich habe keinen vorübergehenden Gebrauch, sondern ich muss mich daran halten, möbliere jetzt und dann sagst du aber, um jetzt quasi zu sagen, ich bin jetzt irgendwie 20% höher, muss ich das Like-to-Like vergleichen mit einer Wohnung, die komplett ausgestattet ist.
Ich würde vielleicht nochmal anders den Faden führen. Also ich habe jetzt gerade alle Ausstattungsgegenstände beschrieben. Dazu kommen alle Leistungen, die monatlich kommen. Das sind alle Nebenkosten, die, weil ich leider in Deutschland noch nicht verbrauchsgenau bei 3 Monaten abrechnen kann, sondern wenn überhaupt dann jährlich, aber auch das ist viel zu aufwendig, weil nach einem Jahr ist vielleicht der Mieter schon weg und ich wieder in Brasilien oder Indien oder irgendwo auch immer und ich habe die Nebenkostenabrechnung 10 Monate später im Folgejahr erst. Also deshalb meistens pauschale Nebenkosten, auch für die nicht ans Haus und an den Eigentümer gebundenen Kosten, nämlich Strom und natürlich auch Internet. Und ich habe auch noch einen höheren Aufwand und ein höheres Risiko, weil ich als Vermieter nicht mehr nur bereitstehe für die Nachfragen, wie das Fenster ist undicht oder aus dem Dach tropft oder die Leitungen funktionieren nicht, sondern auch für alles andere, was ich vermiete, wenn der Backofen nicht mehr geht und ich einen neuen Backofen da einbauen muss oder jemand, dafür stehe ich ja auch bereit. Also ich habe mehr Aufwand und ich habe im Schnitt alle 12 Monate einen neuen Mieter. Also ich habe auch laufend mehr Aufwand und Betreuung. Und all diese Kosten summiert sind bei den Vermietern meistens so, dass von der Pauschalmiete etwas mehr als die Hälfte für diese Nebenkosten rauskommt und etwas weniger als die Hälfte für die Kaltmiete. Pi mal Daumen. Je kleiner die Wohnung, desto größer ist der Anteil der Nebenkosten. Je größer die Wohnung, desto kleiner ist der Anteil dieser ganzen Nebenkosten. Und damit meine ich alle die Kosten, die ich gerade aufgezählt habe. Sprich, bei deinem 500-Euro-Beispiel wird die Wohnung wahrscheinlich für 1.000 oder 1.100 Euro angeboten werden von dem Vermieter. weil einfach das die Kostenbasis inklusive eines Risiko- und Aufwandvergütungskomponente drin ist, die aber jetzt nicht riesig ist.
Wenn er jetzt nicht unter den vorübergehenden Gebrauch fällt, weil er das nicht befristet tut, würdest du also argumentieren, die Wohnung 500 Euro kalt, sagen wir ja ortsübliche Vergleichsmiete, dann darf ich für 550 vermieten gemäß Mietpreisbremse, weil 10% obendrauf. Und jetzt sagen wir als Beispiel, kannst du quasi als Vermieter aber darlegen, dass da noch 450 Euro zusätzlicher Aufwand mit Möbeln und Services und so weiter drin ist. Dann sagst du, dann darfst du für 1000 Euro vermieten.
Ja.
Das ist dann rechtlich quasi safe und du müsstest den Vertrag nicht mehr befristen. Ja, okay. Wenn der Vertrag aber klar vorübergehender Gebrauch ist, und da kommen wir jetzt gleich dazu noch, dann bin ich sowieso aus der Mietpreisbremse draußen, dann haben wir das Problem gar nicht.
Genau, ja. Absolut. Okay. Und da würde ich aber auch sagen, also diese logische Herleitung, was für eine Leistung biete ich an und ich habe 100 Euro Nebenkosten für Strom, Internet, Heizung und Co., und dadurch, dass ich sie abrechne und auch das Risiko trage, wenn jetzt der Mieter mehr verbraucht, nehme ich natürlich mit einem kleinen Puffer etwas mehr als die 100 Euro.
Ja.
Sollte ich da aber keine 500 Euro für nehmen.
Ja.
Weil natürlich ist das jeder Logik nach Wucher.
Ja.
Es ist aber auch angemessen, wenn ich zum Beispiel auch Untermieter bin, weil ich selber für ein Jahr wegziehe, dass ich da einen kleinen Puffer bekomme, für den Aufwand und das Risiko, dass jetzt mein Untermieter bei offenem Fenster heizt.
Ja.
Ja, und das ist etwas, wo ich für meine Leistung etwas mehr Geld bekomme, zusätzlich zu dem Geld, was ich für die Leistung bekomme, dass ich die Wände und das Dach kaltmiete, bereitstelle.
Ja. Okay, dann lass uns jetzt über Möblierungszuschlag sprechen. Da sind wir gerade quasi schon ein bisschen drin gewesen, ne? Aber jetzt muss ich den jetzt ausweisen, muss ich den kennen? Wie hoch ist der typischerweise?
Ja, derzeit wird er in fast allen Verträgen nicht ausgewiesen. In unserem Standardmietvertrag wird er auch nicht ausgewiesen. Es ist aber etwas, was wir im Austausch mit der Politik grundsätzlich empfehlen. Also der Politik grundsätzlich empfehlen. Da kann Martin sich auch nochmal mehr dazu sagen, dass wenn wir in diesen Markt mehr Transparenz reinbringen und auch tatsächlich den Leuten zeigen, wie hoch denn bei 10 Euro kalt alles andere ist. Das sind nämlich meistens 4 bis 6 Euro Nebenkosten. Dazu kommt noch Strom und Internet. Und dazu kommen dann noch die Möbel und die Services und also all das drumherum. Und dann ist es eben oft über 20 Euro Pauschalmiete pro Quadratmeter.
Die Möbel werden quasi abgeschrieben anteilig, ne? Was kann ich da rechnen, wenn mich jetzt eine Küche 2000 Euro kostet? Wie viele Jahre setze ich die an?
Das ist nicht festgelegt.
Okay, das kannst du selber herleiten, kannst du sagen, die Küche hält wahrscheinlich so und so lang und deshalb lege ich das jetzt um auf einen Monat und mache das so und so viel.
Ja.
Okay. Und das ist gar nicht festgelegt. Ich meine, danke, das ist ja ein Riesenspielraum, den ich habe, oder?
Ja, es ist gar nicht festgelegt. Es gibt ein paar Urteile dazu, die aber alle Einzelfallurteile sind. Und so... Also so jetzt meine Auslegung, ne? Wir sind hier in einem Podcast, wir machen keine Rechtsberatung, also meine Auslegung der Situation ist, wenn ich eine angemessene Leistung zu einem angemessenen Preis in Summe anbiete und das die Komponenten sehe, dann ist man da rechtlich absolut sicher. Martin kann das vielleicht nochmal besser ergänzen.
Ja, also grundsätzlich ist das so, es gibt keine rechtliche Kodifizierung, wie hoch der Möblierungszuschlag sein darf oder sollte. Es gibt aber anhand von den von Arkadi angesprochenen Urteilen so verschiedene, ich nenne sie jetzt mal Denkschulen. Wenn man sich in deren Bereich bewegt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das jetzt auch nicht angegriffen wird oder zumindest weitestgehend in Ordnung ist. Es gibt da zwei Varianten, die man unterscheiden muss. Eine ist ein Tick attraktiver für den Vermieter, die andere ist ein Tick unattraktiver. Die etwas unattraktivere Variante spiegelt den Werteverzehr der Möbel im Rahmen einer degressiven AFA. Bedeutet, ich nehme den, wenn ich jetzt dieses Jahr eine Wohnung voll möbliere für 10.000 Euro, dann habe ich in diesem Jahr einen Zeitwert von 10.000 Euro und würde davon monatlich zwischen 1 und 2% ansetzen. als Möblierungszuschlag. Also in dem Fall wären das monatlich 100 bis 200 Euro. Es gibt Gerichte, die haben in Einzelfällen gesagt 1%, es gab aber auch Gerichte, die haben gesagt 2% ist zulässig. Hat vielleicht auch ein bisschen was mit der Hochwertigkeit der Ausstattung zu tun. Im nächsten Jahr, wenn ich eine 10-jährige Abschreibungsdauer unterstelle, sind meine Möbel nur noch 9.000 Euro wert. Wieder pro Monat 1 bis 2%, 90 bis 180 Euro im zweiten Jahr wäre wiederum angemessen. Führt dazu, dass ich über die 10 Jahre Nutzungsdauer, also ab 1,5% oder ab 1,3% habe ich sie dann voll abgeschrieben, wenn ich noch ein bisschen Leerstand mit reinrechne. Richtung 2% habe ich die voll amortisiert über 10 Jahre und über die Miete umgelegt. Das ist im Prinzip eine Weiterbelastung der AFA an den Mieter. Das ist größtenteils auch ohne Rendite, das heißt, das ist komplett fair. Die andere Variante, die hat noch eine Renditekomponente enthalten, und zwar besagt die Variante, ich möchte, wenn ich Geld anlege, ja auch irgendwo eine kleine, vielleicht 3 oder 4% Rendite bekommen. Und die setzt dann den Möblierungszuschlag aus einer Renditekomponente auf mein Invest zusammen, zum Beispiel 3% jährlich auf den Zeitwert, plus eben dann auch noch einen ähnlichen Werteverzehr. Und dadurch komme ich natürlich meistens auf etwas höhere Werte. Diese gerade genannte Variante der Berechnung des Möblierungszuschlags geht auch davon aus, dass ich einen stabilen Restwert von 30% habe. Also ich schreibe nicht auf Null ab, sondern habe immer auch noch 30% Restwert, auf den ich meine Rendite und meine Möblierungszuschlag berechne. Das sind so Modelle, die in der Vergangenheit als zulässig gewertet worden sind. Und wenn man sich in dem Bereich bewegt, sollte man da safe sein.
Okay, wo entsteht jetzt also, sind wir genau bei der Frage, wo entsteht jetzt da meine Mehrrendite, wenn ich so vermiete? Ne? Das, wie es Martin gerade hergeleitet hat, also ein bisschen Rendite jetzt drin. Wenn ich die erste Variante nehme, dann ist quasi sinngemäß erstmal gar keine drin. Aber wenn wir bleiben, 500 Euro kalt und jetzt kann ich die vermieten für 1.000 Euro, dazwischen drin muss ich sie aber möblieren und die ganzen Services bereitstellen, verdiene ich da überhaupt noch mehr Geld wie mit der normalen Vermietung?
Ja, absolut richtige Frage. Zwei Komponenten, einmal für heute und einmal für morgen, ja. Erklärt, so wie wir darüber über das Morgen denken. Für heute wird der Möblierungszuschlag nicht ausgewiesen. Das heißt, es ist auch keine Aufforderung beim Vermieten von Anfang an da, das alles darzulegen. Wir empfehlen das aber schon logisch herzuleiten. Weil wir uns gut vorstellen können, dass das kommt und wir dann eine größere Transparenz da haben, und dann hat man sich mental und in seiner Excel-Tabelle schon mal drauf eingestellt, wie viel habe ich für die Wohnung bezahlt mit der Renovierung, was nehme ich dafür an Kaltmiete, wie viel habe ich für die Möblierung bezahlt, was nehme ich dafür, wie viel zahle ich für die Nebenkosten, was nehme ich dafür und für den ganzen Aufwand, Service, Mieterwechsel und sowas. Und Stand heute nehme ich eine Pauschalmiete von zum Beispiel 1.000 Euro und mehr steht auch nicht zur Miete im Mietvertrag, außer den Komponenten, die in der Pauschalmiete enthalten sind. Also das Leistungsspektrum, was ich garantiere, für die 1.000 Euro zu geben.
Aber keine Kalkulation.
Keine Kalkulation. Das ist Stand heute. Und Stand morgen wird das ein bisschen aufgedröselt. So denken wir, so empfehlen wir es grundsätzlich auch der Politik in den Gesprächen, die wir mit ihr führen. Und im Aufdröseln wird es dann eine Kaltmiete geben, Möblierungszuschlag, Nebenkosten und andere Komponenten, Nebenkosten pauschal, weil das ja eine monatliche Vermietung ist, also nicht unbefristet über mehrere Jahre, sodass ich da die verbrauchsgenaue Abrechnung machen kann, sondern wenn ich selber vermiete für 6 Monate oder ich auch untervermiete, privat für ein halbes Jahr, kann ich gar nicht verbrauchsgenau abrechnen. Das heißt, ich mache da eh Pauschalen und ich mache auch eine Pauschale für diesen ganzen Zusatzaufwand, für die Bewirtschaftung der Wohnung, dass ich mich um die Möbel kümmere, wenn da was kaputt geht. Und da entsteht, weil ich mehr arbeite, mehr Leistung anbiete, da entsteht dann auch entsprechend die Vergütung der Leistung und die Zusatzrendite. Und die Änderungen, die wir antizipieren, die kommen kann, ist, dass ich von einer 1.000 Euro Pauschalmiete, Face Value davon, erstmal, oh mein Gott, über 20 Euro pro Quadratmeter und die anderen Wohnungen kosten nur 10 Euro kalt, runterkomme und sehe, ah ja, die Wohnung kostet auch nur die 10 Euro kalt und ich zahle noch 10 Euro aufgeteilt in, sagen wir, 5 Euro Nebenkosten Typ A, 5 Euro andere Nebenleistungen Typ B, die. Und dann rechne ich mir das aus, würde ich die selber machen, würde das länger dauern, bis sich das rechnet. Und zwar ein paar Jahre.
Ja. Ja.
Genau. Noch eine Ergänzung, weil das für Vermieter, glaube ich, wichtig ist. In der Praxis, wir sagen ungefähr, Pi mal Daumenregel, dass die Möbel 7 Jahre halten. Einige werden länger halten, andere werden dafür in der Zeit 2-mal gewechselt. Also so Pi mal Daumen als Erfahrungswert für die eigene Vermieterkalkulation beim Möblieren.
Ja.
Du möchtest den ganz großen Überblick über alles, was du als Immobilieninvestor wissen willst? Dann melde dich am besten gleich unter www.immocation.de/Steuerwebinar zu dem Live-Webinar an, was ich mit Immocation geplant habe. In diesem Webinar werde ich 90 Minuten lang malen, erklären, Zeichnungen machen und dir natürlich auch im Rahmen einer Q&A die Möglichkeit geben, entsprechende Fragen zu stellen. Also nicht verpassen, der große Überblick www.immocation.de/Steuerwebinar. Ich hoffe, wir sehen uns.
Ja, glaube ich, sehr spannender Praxistipp. Okay, das heißt, ich presse nochmal runter, ich verdiene dann damit Geld. Weil, also ich finde auch fair hier wirklich, wer jetzt zuhört und denkt, wieso fragt er jetzt das dritte Mal, wie kann ich da mehr Geld verdienen? Ne? Aber das ist ja wirklich, also wir tun es auch selbst und wir vermieten auch möbliert und haben ja einen größeren Immobilienbestand mittlerweile so für uns über die letzten Jahre zusammengekauft. Das ist halt auch eine ganze Menge Arbeit und das ist eine ganze Menge finanzielles Risiko und das stellt Wohnraum bereit und dieses Risiko und diese Arbeit muss sich in Rendite ausdrücken, sonst macht es niemand so. Da stehe ich mal grundsätzlich dazu, dass das halt so ist. Und jetzt habe ich gerade 2 Sachen rausgehört. Also einmal, wenn ich meine Möbel sage, die setze ich an für 7 Jahre, die kann ich aber 10 Jahre benutzen, dann habe ich Geld verdient, logischerweise, ne? In der Kalkulation.
Richtig.
Und das Zweite, was du gesagt hast, Services, meine eigene Arbeitskraft, dass ich die ganze Zeit bereitstehe, potenziell die Waschmaschine zu reparieren. Diese Arbeitskraft darf ich da auch irgendwie reinpreisen.
Richtig. Und das Dritte, du trägst das Risiko bei der Pauschalmiete für weitere Mehrkosten.
Ja. Okay, das preise ich da rein. Und jetzt ist es richtig, habe ich glaube ich von dir auch schon gehört, Akadi, es ist ja jetzt zum Beispiel meine eigene Arbeitskraft, der Preis dafür, der ist deutlich schwerer wegzuregulieren, oder?
Ja, es gibt in Europa Regeln, dass wir mehr oder weniger eine Marktwirtschaft sind und dass die Preise in einer Marktwirtschaft nur in Ausnahmefällen reguliert werden können. Also wir können in Deutschland nicht einfach einen Friseurbesuch preislich regulieren. Ja. Da würden wir Ärger auf europäischer Ebene bekommen, vereinfacht gesagt.
Eigentlich, Martin?
Ja, absolut. Also es ist ja auch höchstrichterlich geklärt, dass man aus seiner Vermietertätigkeit oder aus den Früchten davon leben darf. Also insofern, das ist jetzt nichts Verwerfliches. Im Gegenteil, du hast es ja gesagt, wir brauchen dringend Wohnraum. Der Staat an sich wird jetzt durch landes- und bundeseigene Wohnungsbaugesellschaft das nicht herstellen können alleine. Insofern braucht es private Investoren. Es braucht Leute, die Geld in die Hand nehmen, die sich auch ein Herz fassen, gerade bei den rasant steigenden Baukosten, der schwierigen Regulierungskulisse, den gestiegenen Zinsen jetzt wieder. Insofern da kann ich der Akadi nur komplett zustimmen. Wohnraum wird gebraucht und diejenigen, die den bereitstellen, die sollte man im Zweifel eher fördern und nicht die Daumenschrauben anlegen, weil das hat auch die Geschichte gezeigt, dass Preisregulierungen und Beschränkungen jetzt nie zu einer Ausweitung oder Verbesserung des Angebots führen.
Ja. Okay, also ich glaube, jetzt ist klar, grundsätzlich Mietpreisbremse, Möblierungszuschlag. Jetzt lassen Sie über vorübergehenden Gebrauch sprechen, was das genau heißt, weil jetzt haben wir ja gelernt, Mietpreisbremse gilt nicht, wenn vorübergehender Gebrauch vorliegt. Wann genau ist es vorübergehend und wann nicht mehr?
Ja, Durchschnitt auf der Wunderflats-Plattform ist von der Dauer 6 Monate ungefähr Aufenthaltsdauer. Dabei gibt es eine große Anzahl von 1- bis 2-monatigen Vermietungen, aber auch eine signifikante Anzahl, 2-stelliger Prozentsatz, die über 12 Monate hinausgehen. Hm. Vorübergehender Gebrauch von Wohnraum ist, wenn es Wohnraum bleibt, sprich wenn der Lebensmittelpunkt verlagert wird. Die Grenzen dafür in der Interpretation, in der Bewertung sind nicht strikt festgelegt. Das, was Pi mal Daumen gilt, ist definitiv über 1 Monat bleiben, nicht für weniger als 1 Monat vermieten. In der Zeit hat sich kein Lebensmittelpunkt verlagert, sondern das ist halt eine Beherbergung.
Ja, Hotel.
Genau, das ist quasi eine hotelartige Nutzung.
Ja.
Ab einem Monat kann sich der Lebensmittelpunkt verlagern. Man stelle sich die Familie vor, wo ein Wasserschaden ist und das oder Dachsanierung, was auch immer. Vorübergehend fängt auch an aufzuhören. Da ist aber auch keine klare Grenze gesetzt. Und die Grenze, wo aber alle Gerichte, egal welcher Aufenthaltsgrund oder Befristungsgrund vorliegt seitens des Mieters, wo alle Gerichte sagen, ist zwar schön, dass da vorübergehend drüber steht, drin ist aber unbefristet, ist bei 12 Monaten. Sprich, wenn ein Mieter länger als 12 Monate von Anfang an befristet, also sagen wir auf 1,5 oder 2 Jahre, und danach darüber hinaus da bleiben möchte und es auf einen gerichtlichen Streit anlegt, wird das vorübergehend aus dem Vertrag gestrichen werden, außer ein Gericht entscheidet sich anders als alle anderen Gerichte vorher.
Und dann gilt sozusagen rückwirkend die Mietpreisbremse und der Mieter, der jetzt dauerhaft in der Wohnung ist, kann das, was er mehr bezahlt hat, zurückfordern. Das wäre das Ergebnis.
Erstmal ist der Mietvertrag dann nicht mehr ein Mietvertrag über den vorübergehenden Gebrauch. Sprich, dann zieht der Mieter nicht nach den vereinbarten 2 Jahren aus. Das Wichtigste dabei ist Praxis. Passiert nicht. Bei 100.000 plus an Fällen, die wir betreut haben, kommt das einfach in der Realität nicht vor, dass jemand sagt, ich miete jetzt diese Wohnung im Voraus für 2 oder 3 Jahre und dann gibt es nicht die, also halten sich die Leute dann plötzlich doch nicht an dieses Auszugsdatum. Also,
okay, also die Leute versuchen quasi nicht, sich so in eine Wohnung reinzusneaken, das ist kein,
ja, das ist kein beliebtes Fall.
Modell unter Mietern sozusagen.
Das ist kein Fall, den wir beobachten.
Ja.
Genau. Und danach, also nehmen wir mal den theoretischen Fall, dass das passiert. Und grundsätzlich gibt es auch Einzelfälle in Deutschland, wo das natürlich passiert. Und den einen oder anderen Einzelfall kennen wir auch. Aber das ist, wie gesagt, ein absolut zu vernachlässigender Fall, so wie es bei der Vermietung viele Fälle gibt, die man weiß, kann passieren, dass die Mieter die Wohnung komplett verwüsten. Aber das ist nichts, womit ich grundsätzlich rechne. Ja, genau. Und was dann rechtlich passiert, da würde ich einmal vielleicht Martin das Feld überlassen, da die einleitende Erklärung zu machen. Was passiert, wenn der Mieter dann sagt, ich bleibe hier länger, gilt dann die Mietpreisbremse und ja, alle anderen Themen.
Also man muss als erstes einmal unterscheiden zwischen der Vermietung zum vorübergehenden Gebrauch und dem sogenannten befristeten Mietvertrag. Das sind 2 verschiedene rechtliche Konstrukte und da muss man sicher sein, dass man im Richtigen ist. Der in Anführungszeichen Richtige, das ist der vorübergehende Gebrauch. Hier stellt der Gesetzgeber einzig auf den Zweck der Vermietung ab. Also warum möchte da jemand zeitlich befristet rein? Und das ist dann das Typische, was Arkadi genannt hat, der berufliche Aufenthalt. Das ist die Trennung vom Partner. Das ist die Umsetzwohnung für irgendwelche Reparaturmaßnahmen. Die kennen aber jetzt keinen fixen Zeitraum. Also ich hatte auch schon einen Fall, da habe ich für 5 Monate eine Umsetzwohnung gebraucht und manchmal ist es eben nur 8 Wochen. Insofern gibt es hier, wie auch schon gesagt wurde, keine starren Fristen. Gerichtlich ist es so, alles im Bereich 3 bis 6 Monate ist völlig unproblematisch. Ab 12 Monate, wie Arkadi gesagt hat, wird üblicherweise nicht mehr vom vorübergehenden Gebrauch ausgegangen. In Einzelfällen kann es aber trotzdem so sein. Also ich sage jetzt mal, ich habe ein Projekt, was genau 13 Monate geht, dann könnte man zumindest argumentieren und sagen, das ist trotzdem vorübergehend, auch wenn es über 12 Monate ist. Aber hier, das, was die durchschnittlichen Vermietungsdauern bei Wunderflat sind, ist da genau in der Mitte drin für den vorübergehenden Gebrauch. Und die Rechtsfolge, wie ganz am Anfang schon gesagt, es gilt keine Mietpreisbremse. Das heißt, ich muss auch in meiner Inklusivmiete jetzt nicht irgendwie gucken, wo ist meine Kaltmiete, weil auf die kommt es eh nicht drauf an. Ob die jetzt nun 10 oder 14 Euro ist, ob der Möblierungszuschlag X oder Y ist, das kann ich mir zwar alles ausrechnen, ist auch schön und gut, aber rechtlich gesehen spielt es in dem Fall dann keine Rolle, weil die Netto-Kaltmiete eh nicht reguliert ist. Die befristete Vermietung wiederum ist eine eigene Art eines Mietvertrags. Da lege ich von Anfang an fest, dann kann ich auch für 2 oder 3 Jahre festlegen. Und da muss es einer von 3 Gründen sein. entweder ich habe danach Eigenbedarf, also ich will selber in meine Wohnung rein oder jemand aus meiner Familie. Ich will dann massiv renovieren und kann dann ein Mietverhältnis nicht mehr aufrechterlassen zu Zeitpunkt X. Oder drittens, ein Arbeitnehmer von mir soll da rein. Und wenn ich bei der befristeten Vermietung gegen diese Tatbestände dann verstoße, dann wird es automatisch ein unbefristeter Mietvertrag. Und bei der vorübergehenden Vermietung, bei der vorübergehenden Gebrauch muss man aufpassen, dass man zum Beispiel nicht Kettenverträge macht. Also jetzt 5 Monate, nochmal 5 Monate, nochmal 5 Monate. Weil da sagt der Gesetzgeber, das oder vielmehr die Gerichte, das fasse ich zusammen und dann ist es eben nicht mehr vorübergehend. Kurz zusammengefasst, für möblierte Vermietung über Plattformen wie Wunderflats üblicherweise vorübergehender Gebrauch. Für längerfristige befristete Vermietung muss ich genau gucken, ob ich einen rechtlich zulässigen Befristungsgrund habe. Ist deutlich enger geschnallt.
Ja, okay. Also wenn jetzt ich über Wunderflats vermiete, es zieht jemand ein, der will da für 12 Monate rein, weil er für 12 Monate ein Projekt hat. Dann ruft er mich in Monat 10 an und sagt, das Projekt geht ein halbes Jahr länger. Muss er raus.
Wenn dir das wichtig ist, dann hast du den Vertrag und du bist nicht verpflichtet. Es kann sehr gut sogar sein, dass du bereits den Folgemieter hast. Und dann kannst du ihm gar nicht den Wohnraum anbieten, weil du bist ja davon ausgegangen, dass er in 12 Monaten raus ist. Und auf Wunderflats funktioniert es ja auch so, dass die Wohnung online bleibt. Das heißt, du sammelst weiter Nachfrage. Und was bei mir auch schon passiert ist, ist, ich habe auch 11 Monate im Voraus die Folgeanfrage für die Vermietung bekommen. Und dann passiert auch, also jetzt auf Wunderflats automatisch, aber das könnt ihr ja als Vermieter genauso auch privat nachmachen. Dann kommt die Nachfrage für die Folgevermietung rein. Wunderflats hat automatisch den jetzigen Mietern Bescheid gesagt. Und die haben sich dann auch bei mir gemeldet über das System und haben gesagt, ja, ich würde tatsächlich gerne noch länger hier mieten und bleiben. Und dann konnte ich mich als Vermieter entscheiden, werde ich jetzt den neuen Mieter nehmen oder werde ich den alten Mieter nehmen und damit auch ja über die 12 Monate hinausgehen, weil in der Praxis habe ich die Einigung mit den Mietern, die wollen das Produkt, das finden sie fair.
Du hast keine Sorge, dass sie nachher kommen und sagen, Moment mal, ich will jetzt hier rechtliche Schritte einleiten, dass das nicht rechtens war.
Genau, ich habe da keine Sorge, weil ich die Fallzahlen kenne und weil ich auch die Preise kenne, die ich nehme und weil das absolut gerechtfertigt ist, auch mit einer normalen Kaltmiete rechnend, mit normalen Nebenkosten rechnend und mit normalen Möbel und Service und so weiter Kosten rechnend, habe ich da keinerlei Sorge. Und ja, in der Praxis kommt das eigentlich nicht vor, weil das eine normale Einigung zwischen den Mietern und dem Vermieter ist. Und sie können auch in dem ersten Jahr hätten sie sich auch eine ganz normale Wohnung suchen können. Auch auf den schwierigen Mietmärkten ist das durchaus anstrengend, ja, aber auch möglich, wenn man wenn man jetzt nicht komplett eingeschränkt ist bei der Lage.
Ja,
ja, genau. Aber Martin, vielleicht da nochmal der nächste Schritt. Wenn die Befristung oder der vorübergehende Gebrauch dann gekippt werden würde, würde dann passieren?
In dem Moment, wo ich aus dem vorübergehenden Gebrauch rausfliege, bin ich dann in einem Mietvertrag von Anfang an, der dann der Mietregulierung unterliegt. Und dann könnte natürlich der Mieter sagen, bitte Auskunft zur Netto-Kaltmiete und man lässt sie prüfen. Aber ich meine, wenn man jetzt mal wirklich in die Realität schaut und den Fall, den Arkadi beschrieben hat, wie wahrscheinlich ist es, dass der portugiesische Programmierer, der jetzt irgendwie für 8 Monate in München oder Berlin ist und nochmal für 3, 5, 6 Monate verlängert, jetzt danach zum Anwalt rennt und guckt, ob hier in irgendeiner Weise, er weiß es ja auch gar nicht, es kann ja auch sein, dass die Netto-Kaltmiete völlig mietpreisbremsenkonform ist, er kennt ja nur die Inklusivmiete, dass er das tut. Und es gibt ja auch keinen Amtsermittlungsgrundsatz und es gibt, auch wenn die Berliner sich das gerne mal wünschen, kein Mietkataster oder in irgendeiner Weise eine Meldestelle, wo alle Mietverträge mit Miethöhe hinterlegt sind, sodass jetzt das Amt auf einmal kommt und sagt so, also wir haben hier festgestellt, es geht alles gar nicht. Insofern ist das ein Risiko, was man natürlich abwägen muss als Vermieter, aber ich kann natürlich durchaus nachvollziehen, wenn man einen guten Mieter hat, der pünktlich bezahlt hat, dass man dann durchaus sagt, gut, dann macht man das nochmal 5 Monate weiter. Letzten Endes ist es ja trotzdem ein Leistungsaustausch zwischen Personen und wenn die sich einig sind und verstehen.
Total. Also es ist ein Unding, dass wir überhaupt auf diese Art und Weise darüber sprechen müssen. Also ich selber habe auch schon möbliert gemietet und habe verlängert über 12 Monate hinaus und ich war sehr, sehr froh, dass ich weiter da wohnen konnte, weil es mir gut gefallen hat. Und das wollte ich gerne tun. Ich werde einen Teufel tun und jetzt versuchen, rückwirkend da irgendwas anzufechten und mir noch Geld irgendwie zurückzuholen. Und ist krass, ne? Also wie du sagst, man, da sind sich zwei Parteien einig. Man ist happy mit der Wohnung, der Mieter ist happy, der ist happy über die Miethöhe. Offensichtlich, sonst würde er ja nicht verlängern wollen. Und ja. Aber gut, so ist es manchmal in Deutschland. Wir müssen halt darüber reden, dass es dann noch irgendwelche komischen Dinge gibt, wo wir aufpassen müssen.
Ich glaube, was noch interessant ist, ist, dann hat vielleicht der Mieter, ist da am Streiten. Was ist dann die Eigentümerlinie? Weil der Eigentümer hat ja Geld investiert. Ja. Und wenn der unter einen bestimmten Grenzwert fällt, verliert er einfach Geld. Es ist nicht so, dass er ein bisschen Geld bekommt und ein bisschen Rendite macht, sondern da kannst du ja auch ins Negative fallen als Eigentümer und auch deutlich unter der Inflation machen, verdienen oder sogar Geld verlieren. Und da gibt es ja bei der Mietpreisbremse verschiedene Komponenten und da gehört eine davon, ist da die Vormiete, die vorherige Kaltmiete, die genommen wurde. Und das heißt, ich habe da nochmal einen zusätzlichen Schutz, wenn vorherige Mietverträge alle sauber und fein waren. Sprich, ich habe einmal den Schutz, ja, wenn ich alle Komponenten aufdrösel, was ist denn davon wirklich die Kaltmiete? Und wie gesagt, also einfach kostenbasierend rechnend, ist es oft die Hälfte oder ein bisschen weniger als die Hälfte von der Pauschalmiete. Und dann habe ich noch zusätzlich, wenn ich in die Miethistorie gucke, vorherige Vermietungen, die ich vielleicht auch per Pauschalmiete all-inclusive vermietet habe. Und die geben mir weiterhin nochmal eine Sicherheitskomponente.
Ja. Also man muss sagen, wir geben hier, glaube ich, wirklich einen rechtlichen Exkurs, der in der Praxis relativ wenig vorkommt, was aber wichtig ist, weil wir viele Fragen, weil es einfach viele Unsicherheiten gibt zu dem Thema. Deswegen ist es gut, dass wir da so durchgehen. Wir sprechen gleich über Steuern noch. Wir sprechen gleich über den Markt. Ich möchte ein, zwei Sätze kurz verlieren zu unserer Partnerschaft, die jetzt auch schon echt einige Zeit läuft. Also Wunderflats und Immocation gibt es eine große Partnerschaft, das habt ihr vielleicht mitbekommen, immocation.de/Wunderflats, da könnt ihr nämlich hingehen und könnt eben so auf die Wunderflats-Plattform kommen, kommt dann aber über Immocation, dann kriegt ihr einen speziellen Concierge-Service, das heißt, ihr habt wirklich ein Team da sitzen, was sich um die Immocation-Community kümmert, das mit euch gemeinsam eine Markteinschätzung vornimmt und analysiert, ob eine Wunderflats möblierte Vermietung an einem bestimmten Standort mit eurer Wohnung Sinn macht.
Genau, passt die Nachfrage da und behandeln auch die Experten, die über Immocation kommen, die meistens überdurchschnittliche Vermieter sind, einfach was ihren Hintergrund und damit auch die Qualität der Wohnprodukte, die sie anbieten, angeht.
Warte, kannst du das nochmal sagen? Immocation Community, überdurchschnittlich gute Vermieter? Schön.
Ja, ich meine, die haben schon sich viel Content angehört, der sinnvoll ist und machen überdurchschnittlich viel, denke ich, einfach aus professioneller Sicht richtig.
Ja. Weil was tatsächlich auch wichtig ist, ne, da gab es ja auch jetzt letztens wieder eine Studie, so wie viel Geld verdienen private Vermieter im Durchschnitt nicht wirklich viel. Und das liegt aber daran, dass sie sich selbst nicht sehr professionalisieren, sondern vielleicht mal hier eine Wohnung geerbt oder mal eine gekauft und das dann laufen lassen und 20 Jahre nicht hingucken und so und dann geht es logischerweise schief. So, aber im Rahmen unserer Partnerschaft, wir haben schon viele Inhalte zusammen gemacht und Webinare und auch bei uns in der Masterclass und so, wollte ich gerade noch mal einen Praxistipp, der kam, glaube ich, vor 5 bis 10 Minuten von dir jedem mitgeben, weil der total Sinn macht auf eurer Plattform, wie du es gerade gesagt hast. Man geht vielleicht mit einer Wohnung an einem Standort in einen Markt und bietet die über Wunderflats an. Und dann versucht man einen Maximalpreis irgendwie zu treffen, weil man ja gleich schön jetzt einen guten Preis haben will. Da hast du mir gesagt, ja, weiß gar nicht, ob das so sinnvoll immer ist. Euer Tipp ist zu sagen, guck mal, dass die gut und solide vermietet wird, aber vielleicht nicht ganz am oberen Ende des Marktes, weil du hast noch gemütlich Zeit danach. Du machst ja bald wieder einen Folgevertrag und die bleibt eben online und du kannst schon anfangen, dir deine Folgeleads von Mietern, die da rein wollen, irgendwie zu sammeln und so kriegst du über die Zeit eigentlich einen sehr guten Case hin, wo wahrscheinlich auch nochmal dein Preis ein bisschen steigt und du eben eine super durchgehende Auslastung hast, was logischerweise auch sehr wichtig für die Rendite ist.
Genau, also wenn wir jetzt bei deinem Beispiel von der 500 Euro Kaltmiete-Wohnung bleiben, die dann vielleicht 1000 Euro oder 1100 warm ist, dann ist der eine Monat Leerstand, den es potenziell kostet, weil ich eine zu hohe Risiko- und Aufwandsvergütung habe, ist der einfach 1000 Euro hoch, weil ich zahle ja weiterhin die Kreditrate, Und die Zinsen zahle ich ja sowieso.
Ja.
Und das ist, sind 1.000 Euro, die weg sind.
Ja.
Wenn ich aber für 900 Euro, sagen wir mal, die Wohnung ansetze und damit die Wahrscheinlichkeit erhöhe, dass ich einen Monat weniger Leerstand habe, gerade am Anfang, habe ich zwar nicht die 1.000 oder 1.100 und ich habe ein bisschen was von meinen Kosten, die ich decken möchte, dann nicht gedeckt, aber ich hab halt den Cashflow schon mal sicher für die nächsten 6 oder 12 Monate. Und einen Monat Leerstand bei 1.000 Euro wieder reinzuholen, dauert 10 Monate Vermietung für 100 Euro mehr.
Ja.
Als das, was, also das rechnet sich einfach überhaupt nicht. Lieber für 900 Euro dann sicherer vermieten, schneller vermieten, wenig Leerstand produzieren und dann während dieser Vermietung den Folgevermietungspreis auf die 1.000, die dann.
Da habe ich auch Zeit dann.
Da hast du Zeit, da ist dann Mieter für, sagen wir, 6 Monate drin und 6 Monate lang schauen sich die Mieter das Ganze an. Praxisdaten, im Durchschnitt wird der Mietvertrag 6 Wochen vor Einzug unterschrieben bei der möblierten Vermietung. Sprich, den Nachfragepeak werde ich ungefähr wahrscheinlich einen Monat vor Leerstand haben. Wobei ich auch oft Vermietungen in meinen Wohnungen habe, die einfach wieder darstellen, der Durchschnitt ist halt nur der Durchschnitt. Hm. Ich habe viele, die 6 Monate im Voraus stattfinden und ich habe auch jetzt eine ganze Reihe gehabt, die bei einer, wegen einer Neuvermietung eben eine Woche vor Einzug stattgefunden haben oder 3 Tage vor Einzug, also bei den Neuvermietungen. Und das freut mich natürlich, weil diese Anfangs-Setup-Phase, jeder, der schon mal eine Wohnung gekauft hat, dann sie saniert hat und sie dann vermietet hat, weiß, diese x Monate Sanierung, die tun richtig weh, weil ich zahle die Bankrate und ich zahle die Handwerker und ich zahle die Grunderwerbsteuer und den Notar und den Makler. Alles Geld weg, weg, weg. Und ich habe doch keine Einnahme mit diesem Investment erzielt. Und wenn ich das um ein paar Monate verkürzen kann, die Phase, fängt wenigstens die Miete an, die Zinsen zu bezahlen.
Ja.
Oder einen Teil der Zinsen.
Ja. Also, super Tipp, glaube ich. Martin, erklär uns das mal steuerlich. Das habe ich schon oft gesagt, diesen Satz, aber es ist ein anderer Martin. Erklär uns mal, was Steuern für eine Rolle spielen, wo ich aufpassen muss bei dieser Form der Vermietung.
Ja, also was viele gar nicht sehen, ist, dass die Umsatzsteuer eine große Schwierigkeit, oder was heißt Schwierigkeit, zumindest ein Aspekt, den man berücksichtigen sollte bei der befristeten möblierten Vermietung. Was jetzt die Ertragssteuern angeht, also die Einkommensteuer oder eben die Körperschaftssteuer, wenn ich eine Vermietungsgesellschaft habe. Das ist, denke ich, allen klar, die das schon mal gemacht haben. Aber gerade bei der möblierten Vermietung befristet unterhalb von 6 Monaten ist es so, dass ich grundsätzlich umsatzsteuerpflichtig werde. Das ist jetzt wieder so ein, das hat, glaube ich, euer anderer Steuer, Martin, auch schon öfter gesagt. Viele sagen ja auch immer Mehrwertsteuer. Was heißt immer Umsatzsteuer? Insofern, also wenn ich Umsatzsteuer sage, dann meine ich das, was viele auch als Mehrwertsteuer bezeichnen. Ich muss, wenn ich bis 6 Monate einen Mietvertrag mit einem Mieter schließe, grundsätzlich Umsatzsteuer abführen. Es gibt nur eine Ausnahme und das ist die umsatzsteuerliche Kleinunternehmerregelung. Das bedeutet, wenn ich im letzten abgelaufenen Jahr unter 25.000 Euro solcher Umsätze getätigt habe und im aktuellen Jahr unter 100.000 Euro solcher Umsätze, also Mieteinkünfte unter 6 Monate Mietdauer, dann bleibe ich davon verschont. Wenn ich aber im vergangenen Jahr über die 25 gekommen bin oder im aktuellen Jahr über die 100, was ja dann bei vielleicht der einen oder anderen Wohnung und entsprechenden Miethöhen auch schnell passieren kann, dann muss ich 7% Umsatzsteuer auf diese Miete an den Fiskus, an das Finanzamt abführen. Das sollte ich in meine Kalkulation mit aufnehmen. Arkadi kann sonst gleich vielleicht auch nochmal was dazu sagen, wie Wunderflats damit umgeht. Wichtig ist nur, dass ich diese 7% nicht vergesse, umsatzsteuerlich dem Finanzamt zu melden. Die Umsatzsteuer ist eine Anmeldesteuer. Das heißt, da muss ich das proaktiv machen oder durch einen Steuerberater machen lassen. Aber ich muss mich drum kümmern. Ich muss sie abführen. Und die Umsatzsteuer ist ähnlich wie bei Sozialabgaben. Jeder, der mal Mitarbeiter gehabt hat, weiß das. Da verstehen die alle überhaupt keinen Spaß. Da hat man binnen Wochen den Gerichtsvollzieher vor der Tür stehen, wenn man die nicht entsprechend abführt. Oder noch schlimmer, wenn es 4 Jahre später rauskommt, eine Anklage wegen Steuerhinterziehung an den Hacken. Das möchte man natürlich vermeiden. Bedeutet, wenn ich vermiete bis zu 6 Monate den Mietvertrag, muss ich prüfen, ob ich eben unter diese Grenzen fürs vergangene und das aktuelle Jahr der Umsatzsteuer falle. Ansonsten einmal umsatzsteuerlich beraten lassen. Das ist auch keine große Sache. Man hat einen Steuerberater, man meldet dem die Umsätze. Üblicherweise wird dann im Quartal oder bei höheren Umsätzen monatlich einmal so eine Umsatzsteuererklärung fertig gemacht. Das Geld wird per Lastschriftverfahren dann eingezogen in der Höhe, die man gemeldet hat. Und das war es auch schon wieder. Wichtig ist nur, dass man es sieht. Wir haben gemeinsam mit Wunderflats politisch schon mehrfach versucht, diese umsatzsteuerliche Grenze zu drücken, beispielsweise auf 4 Wochen, weil der Hintergrund ist, der Gesetzgeber hat gesagt, bei diesen kurzen Vermietungen, da steht nicht das vorher schon angesprochene Wohnen im Zentrum, sondern das ist eher, hat einen Dienstleistungscharakter, weil die denken dort in Ferienwohnungen. Die denken dort in kurzfristigen Monteurswohnungsüberlassungen, die in Tagen und Wochen bemessen werden. Deswegen ist aus unserer Sicht der 6-Monats-Zeitraum viel zu hoch und sollte idealerweise verkürzt werden. Aktuell ist er aber 6 Monate. Das bedeutet, Umsatzsteuer darf nicht vergessen werden. Das ist die eine Steuer. Arkadi, vielleicht kannst du das noch ergänzen.
Genau, gerne, Martin. Also aus der Praxis wird das über 90% der Vermieter nicht betreffen, weil sie haben 1, 2, 3 Wohnungen und es geht nur um den Umsatz, der aus Vermietungen von unter oder, Martin, bis zu einschließlich 6 Monate, ja? Ab 6 Monate und einen Tag
genau,
nicht mehr.
Also die eckige Klammer nach innen, genau.
Gut, also bis einschließlich 6 Monate ist der Umsatz eine umsatzsteuerpflichtige Einnahme, die ich generiere, aus steuerlicher Sicht. Hat jetzt nichts mehr mit dem Wohnrecht und Zweckentfremdung und so weiter zu tun, rein steuerliche Betrachtung. Und sagen wir wieder bei dem 1.000-Euro-Beispiel, 1.000 Euro Wohnung wären dann 6.000 Euro Umsatz. Ja, und da bin ich noch weit weg von den 25.000. Und da habe ich eine Vermietung für 6 Monate gehabt. Ich kann maximal noch eine zweite für 6 Monate in dem Zeitraum machen. Kann aber sehr gut sein, dass die nächste 7 Monate ist. Und dann zählt dieser Umsatz wiederum nicht. Ja. Dann kann ich, da die meisten ja 3, 4 oder 1 bis 4 Wohnungen haben, muss ich also schon mehrheitlich für unter 6 Monate vermieten, damit ich dann über die 25.000 komme. Das heißt, die meisten trifft es nicht. Wenn es jemanden trifft, dass der über diese Grenze kommt, dann also führt man halt diese 7% mit seinem Steuerberater gemeinsam ab. Aufwand, einfach Mietverträge und die Einnahmen der Mietverträge einsortieren. Unter bis einschließlich 6 Monate drüber. Und wenn die Summe der kleineren Mietverträge 25.000 Euro Einnahmen macht, dann 7%. Unsere Rechnungen werden dabei automatisch reduziert. Das heißt also, wir Wunderflats Gebühren sind 10% zuzüglich Mehrwertsteuer, gemessen an der generierten Miethöhe. Das ist Pi mal Daumen halb so teuer wie die Makler, die wir quasi als neues digitales Geschäftsmodell besser und schneller probieren zu machen. Und ich würde auch sagen machen, also doppelt so günstig und auf jeden Fall deutlich schneller und einfacher. Gut, aber also, wie gesagt, also die Marktpartnerschaft mit Immocation, da sagen wir auch immer, alle Infos, die wir jetzt rausgeben, die gelten mit und ohne Wunderflats. Also auch das Playbook, was man hier runterladen kann, da können alle Vermieter gerne über Wunderflats vermieten, können aber auch einfach so über andere Plattformen oder über das eigene Netzwerk vermieten und all die Praxistipps, die wir geben, gelten da natürlich auch. Genau, und der Punkt, den ich da machen will, ist, es ist auf der Wunderflats-Gebühr automatisch abgezogen und wir gehen dann davon aus, weil wir nicht wissen, ob da die Person ein Kleinunternehmer ist oder nicht. Wir gehen davon aus, und dass die Umsatzsteuer abgeführt wird und nehmen eine entsprechend geringere Gebühr.
Mhm. Okay, vielleicht eine kleine Frage am Rande, weil du das gerade erwähnt hast, durchschnittlich 1 bis 4 Wohnungen. Gibt's viele bei euch, die da größere Bestände auch haben, sozusagen Power-Vermieter, die das so richtig skalieren?
Ja, definitiv. Wir haben insgesamt 97% der Vermieter sind private Vermieter. Mhm. Aber ungefähr 25% der Vermietungen sind von professionelleren Vermietern.
Professioneller heißt Anzahl
Wohnungen? Über 15 Wohnungen, oft auch deutlich drüber. Also es gibt auch Vermieter, die haben Tausende möblierte Wohnungen.
Gibt es Leute, die sich Mehrfamilienhäuser kaufen, große Mehrfamilienhäuser kaufen und die komplett einmal auf die Plattform bringen?
Die gibt's und tatsächlich vor jetzt gut 10 Jahren mein erster Anruf, um den ersten Vermieter auf die Plattform zu bekommen, war bei so einem Vermieter.
Ach, witzig. Genau. Der ist jetzt gewachsen.
Der ist auf jeden Fall gewachsen, ja. Ja, ja, ich treffe den die Tage wieder. Da war sehr schön. Jonathan, Johnny, ja.
Ja, schön. Ja, cool. Weitere Steuerthemen, das passt von der Überleitung, oder? Da ist man auf jeden Fall gewerblich, glaube ich. Also der ja, Johnny.
Großartig. Also hier fantastisch die Gewerblichkeit ins Spiel gebracht. Das ist die nächste steuerliche Thematik, die man im Blick haben sollte. Ich habe es ganz am Anfang schon mal angesprochen. Auch das ist wieder was, und das ist, was ich auch ein bisschen schade finde bei diesen ganzen rechtlichen Regelungen. Es ist sehr wenig konkret. Vieles bleibt im Wagen, vieles muss man auslegen, und deswegen kann ich auch total nachvollziehen, wenn viele Vermieter Sorge haben und sagen, was kann ich denn, was darf ich denn, weil es steht halt einfach auch nirgendwo. Und das wäre halt auch etwas, was idealerweise mal geregelt werden sollte, dass man einfach mal ein transparentes, sinnvolles Mietrecht hat, was eben auch diese Vermietungsform Zeitwohnen, befristete möblierte Vermietung abbildet. Stichwort Gewerblichkeit. Der Gesetzgeber und die Finanzämter haben, ich nenne es jetzt mal Interesse, zu prüfen, ob Vermieter in den, in Anführungszeichen, gewerblichen Bereich rutschen. Warum hat das Finanzamt da Interesse dran? Wenn man gewerblich wird als Vermieter, hat man ein Gewerbe, das heißt, man muss Bücher führen. Ich kann nicht mehr so ein bisschen Vermietung und Verpachtungseinkünfte als natürliche Person haben. Wenn ich jetzt eine Vermietungsgesellschaft, also eine vermögensverwaltende Gesellschaft bin, dann ist es eh was anderes. Aber der übliche kleine Privatvermieter, der seine Steuererklärung macht und Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung hat, der hat eine sehr niedrigschwellige Buchführungspflicht, nenne ich es jetzt mal. Wenn ich gewerblich bin, muss ich mindestens eine Einnahmenüberschussrechnung machen. Ab einer gewissen Größe muss ich sogar bilanzieren. Das ist aufwendig, das kostet Geld, aber es macht es natürlich der Finanzverwaltung auch einfacher, da durchzusteigen und zu schauen, ob das ordnungsgemäß zugeht. Und der Hauptschmerzpunkt bei der Geschichte ist aber gar nicht mal die administrative Mehrarbeit, sondern die potenziell drohende Gewerbesteuer. Bei der Gewerblichkeit muss ich zusätzlich zur Ertragssteuer, egal ob das jetzt Einkommensteuer oder Körperschaftssteuer bei Gesellschaften ist, Gewerbesteuer zahlen. Und die Gewerbesteuer bei natürlichen Personen ist für viele unproblematisch, weil ich die voll anrechnen kann auf die Einkommensteuer. Das heißt, die ist keine Mehrbelastung. Aber in immer mehr Kommunen in Deutschland ist der Gewerbesteuerhebesatz so hoch, dass ich nicht mehr die gesamte gezahlte Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer anrechnen kann und ich habe eine Mehrbelastung. Es kann dann durchaus mal sein, dass ich dann statt meinen Einkommensteuerbereich 42% plus Solidaritätszuschlag Grenzsteuersatz, dass ich dann da nochmal 3-5% hochrutsche und die mich den 50% annähere, und das will man natürlich vermeiden. Auf was muss man also achten? Wann wird man als Vermieter gewerblich? Es gibt 5 Kriterien, an denen man sich langhangeln kann. Das erste ist Zahl der Objekte. Das ist aber für sich alleine stehend nicht ausreichend, 1000 Objekte zu haben, um gewerblich zu sein. Es gibt durchaus Menschen, die sich große Bestände aufgebaut haben. Es soll ja auch Leute geben, die haben innerhalb von ein paar Jahren 300 Wohneinheiten zusammengekauft. Insofern, man kann schnell in große Ranges kommen. Hier kommt es dann auf die anderen Kriterien drauf an, wie sich diese hohe Anzahl an Wohnungen ausdifferenziert. Heißt aber, wenn ich 5 Wohnungen habe oder 2, ist es eher unwahrscheinlich, dass man mich aufgrund der Anzahl als gewerblich einordnet. Zweitens, zusätzliche Dienstleistungen. Wenn ich sowas wie Frühstück, Zimmerservice, Reinigung oder Ähnliches anbiete, Chauffeurservice, Mietautos etc., also alles, was in den Dienstleistungssektor reingeht und über jetzt das originäre Wohnen mit Zusätzen wie jetzt irgendwie Internet oder Ähnlichem hinausgeht, ist das ein Indiz für Gewerblichkeit. Also alles, was so Richtung Hotel sich annähert. Das kann man managen, das lässt man schlicht und ergreifend. Ne? Man muss jetzt ja nicht den Leuten irgendwie Leihfahrräder auch noch anbieten, außer die gehören zur Mietsache, aber jetzt gegen Geld oder Frühstücksservice oder sowas. Professionelle Vermarktung ist der dritte Punkt, und hier heißt es explizit nicht, dass ich auf Plattformen inseriere. Irgendwo muss ich ja meine Wohnung dem Markt anbieten. Das heißt, dass ich zum Beispiel an mein, was Arkadi beschrieben hat, Mehrfamilienhaus, ein großes 20x20 Meter Banner mache und sage, hier möblierte Wohnungen ab 500 Euro im Monat. Das ist dann professionelle Vermarktung. Oder wenn ich sogar Mitarbeiter habe, die jetzt in Studentenwohnheime gehen und da flyern oder ähnliches. Also in dem Moment, wo ich einen Personalstamm aufbaue.
Eigene Webseite haben auch einige.
Bitte?
Die eigene Webseite.
Ja, genau. Das ist eigene Webseite mit einem eigenen Buchungstool kann man theoretisch ja auch haben. Also wenn man jetzt nicht über eine Plattform geht, sondern ein eigenes Buchungstool hat, das ist auch ein totaler Indikator eben für Gewerblichkeit. Deswegen lieber die Plattform nutzen. Da droht diese Unterstellung zumindest nicht. Der vierte Punkt ist ein sehr gummiartiger, und zwar die Gewinnerzielungsabsicht. Und zwar soll hier mit der Vermietung ein Gewinn erzielt werden, der über die private Vermögensverwaltung hinausgeht. Und das müsste mir jetzt jemand mal erklären, bis zu welcher Rendite ist es denn private Vermögensverwaltung und wann geht es drüber hinaus? Also den kann man ehrlicherweise so angreifen, der wird auch in der Praxis selten herangezogen. Letzter Punkt für die Gewerblichkeit ist der Organisationsgrad. Also auch hier nochmal, ich habe Personal oder ich habe hier unten am Hauseingang so die große Schlüsselbox mit 40 Briefkästen, wo ich per PIN-Code wie im Hotel mir meinen Schlüssel raushole und ähnliche Sachen. Also dieser hohe Organisationsgrad, eigenes Büro unten im Gebäude, wo jemand sitzt und dann da Concierge-Services anbietet, das sind dann alles Organisationsgrade, die auf eine Gewerblichkeit schließen lassen. Man muss aber sagen, wer in die Range geht und das große Rad dreht, der hat damit kein Problem, weil der ist eh super professionell aufgestellt. Das muss man an der Stelle auch sagen. Und der normale Kleinvermieter läuft nicht Gefahr, dass hier diese Unterstellung der Gewerblichkeit kommt. Gerade im Bereich 1-4 Wohnungen. Das sind wirklich die Leute, die ein Boardinghaus jetzt längerfristig vermieten, die hier so eine Gewerblichkeitsunterstellung kassieren.
Ganz kurz, das hat ja quasi der andere Martin verbrochen. Ich glaube, viele in der Immocation Community haben auch VV GmbHs. Da drin kann ich ja auch eine Wohnung haben, kann sie möbliert vermieten. Da muss ich aber aufpassen, den Status der VV verliere ich dann eben, wenn ich gewerblich bin, löst man durch eine weitere GmbH, an die man quasi untervermietet. Richtig?
Genau. So würde man das dann lösen. Da habe ich die Services und alles andere oben und unten, da habe ich rein die andere Gesellschaft, ja.
Ja, genau, das haben wir auch so getan, weil wir eben ja, wie gesagt, auch möbliert vermieten. Okay, letztes Thema von den rechtlichen Themen. Das habt ihr mir im Vorgespräch gesagt, ich habe es nicht mitbekommen. In Berlin gibt es wohl 3 Bezirke, die wollen jetzt, dass man sich registriert und Genehmigungen einholt, bevor man möbliert vermietet.
Richtig. Ja?
Was ist da los?
Ja.
In Berlin.
Ja, Berlin ist ja bekannt unter den Vermietern für das eine oder das andere. Und das ist jetzt die nächste Sache, wo ein paar Briefe verschickt werden, basierend auf einem Rechtsgutachten, was selber sagt, dass es eine Einzelmeinung ist und nicht haltbar. Gibt es dann einen Brief, der sagt, die möblierte Vermietung sei genehmigungspflichtig. Wie eine bauliche Änderung, also wie der Umbau einer Wohnung zu einem Hotel oder einem Büro. Und das ist rechtlich nicht so. Also nach bestem Verständnis und sowohl der nicht neutralen Prüfung durch ein beauftragtes Gutachten als auch eine neutrale Prüfung ist das ja ein politischer Wunsch von einigen Einzelnen, wie dem Bezirksstadtrat Florian Schmidt, der auch dem Berliner Vermietern wahrscheinlich ein bekannter Name ist, weil der immer wieder Schlagzeilen macht, die relativ kämpferisch und eindeutig, also so meine Lesart, Wahlkampf getrieben sind. Ja, und da gehört jetzt dieses Vorgehen aus unserer Anfassung auch dazu. Ja, Martin kann vielleicht da nochmal die Details, die Fakten der rechtlichen Grundlage durchdeklinieren.
Ja, also ich würde das gern an einer Parabel machen, wenn ich an mein kleines Kind denke, was irgendwie Süßigkeiten haben möchte, dann wird erst irgendwie nett gefragt, dann wird vehementer gefragt, dann wird irgendwann gezetert und irgendwann gibt es dann den Tobsuchtsanfall auf dem Boden. Und so ein bisschen ist auch die Geschichte der Berliner Mietregulierung. Also man hat mit der Zweckentfremdung angefangen, hat gesagt, so, also touristische Beherbergung, diese Kurzzeit-Airbnb-Modelle, dem wollen wir einen Riegel vorschieben, hat man gemacht. Darunter fällt aber möblierte Vermietung nicht. Also das war so die erste Phase. Dann hat man versucht, generell die Mieten zu deckeln mit dem Mietendeckel. Das hat das Verfassungsgericht dann recht schnell abgeräumt. Es ging also auch nicht. Dann wollte man eine Öffnungsklausel in Berlin für die Länder, dass die selber ihr Mietrecht regeln können, sollen, dürfen. Da hat der Bund bisher auch eher die kalte Schulter gezeigt. Und jetzt kommen wir so langsam in die Phase, trommeln und auf den Boden sich schmeißen und wälzen. Die von Arkadi genannten Bezirke haben einen Professor Beckmann beauftragt mit einem Gutachten und der solle mal prüfen, ob es nicht Möglichkeiten gibt, möblierte Vermietung irgendwie rechtlich anzugehen. Und der hat eben eine, also ich muss jetzt, wissenschaftlich ist es wirklich spannend, weil ich sag mal, gerade problematischere Thesen zu verteidigen ist ja schwieriger als jetzt, was das irgendwie Common Knowledge ist. Insofern, der hat da wirklich Winkelzüge bemüht, aber nichtsdestotrotz ist das vergleichsweise wenig tragend. Der behauptet, dass alleine das Reinstellen von Möbeln in eine Wohnung und das Vermieten als möblierte Wohnung eine bauliche Änderung sei und darüber hinaus ist diese Änderung dazu geeignet, das Milieu, in dem sich diese Wohnung befindet, derart zu schädigen, dass das unter Genehmigungsvorbehalt des BauGB 172 fällt. Heißt, man dürfte das nur machen, wenn man einen Umnutzungsantrag stellt, der dann natürlich abgelehnt wird und dadurch ist es de facto verboten. Das ist die Idee dahinter. Normalerweise sind diese Umnutzungsanträge, wenn ich eine Wohnung habe und möchte da eine Heilpraktikerpraxis draus machen. Oder ich habe eine 5-Zimmer-Wohnung und ich möchte die teilen, um da eine 2- und eine 3-Zimmer-Wohnung draus zu machen. Das sind so typische genehmigungsbedürftige bauliche Änderungen. Und das ist auch nachvollziehbar, dass es hier von der Gemeinde, Kommune, vom Bezirk dann dementsprechend draufgeschaut wird und eben gesagt wird, geht oder geht nicht. Aber eben das reine Reinstellen von Möbeln als bauliche Maßnahme, die genehmigungspflichtig ist, zu fingieren, um sie dann zu untersagen, das ist wirklich sehr weit gegriffen. Es ist eine Einzelmeinung. Aber nichtsdestotrotz, die Bezirke nutzen das für Säbelrasseln und schreiben Vermieter an. Das sind jetzt nicht unendlich viele Vermieter, weil die Personalkapazitäten jetzt bei den Bezirken auch übersichtlich sind. Das sind auch oft Vermieter, wo jetzt über Meldestellen, die gibt es ja auch in Berlin mittlerweile, da vielleicht jetzt mal nachgefragt wird, was ist denn das für eine Vermietung und wie sieht das aus? Aber ganz grundsätzlich ist es jetzt etwas, wo man, und wie gesagt, wir können hier keine Rechtsberatung anbieten, aber wo man erstmal entspannt bleiben sollte. Vielleicht fragt man auch mal einen Anwalt dazu. Es ist wirklich super dünnes Eis und wir erwarten jetzt vielleicht mal aus der politischen Sphäre gesprochen, dass es da jetzt auch von der Senatsverwaltung mal eine Klarstellung gibt. Es gibt 2024 eine parlamentarische Anfrage und dort hat die Senatsverwaltung für Bauen und Wohnen gesagt, dass die üblichen Wohnen auf Zeitmodelle als Wohnen einzuordnen sind und nicht genehmigungsbedürftig sind. Es gibt diese Aussage aus 24, die Kommunen drehen frei.
Wenn das tatsächlich einige Hörer betrifft, schreibt gerne Wunderflats an. Wir haben eine Liste an Anwälten, die dem sowohl Mietrecht, was BGB, als auch dem Baurecht, was nicht Bundes-, sondern Ländersache ist, nicht fremd sind und sich der Thematik gerne annehmen. Da haben wir eine kleine Liste, die können wir verschicken und das sind dann auch tatsächlich Anwälte, wo wir sagen würden, arbeitet in dem Fall gerne direkt mit denen zusammen.
Toll, also wirklich eindrucksvoll, wie nah ihr an den Themen dran seid und auch helft. Nochmal immocation.de/wunderflats gibt es einen super Weg zu euch, inklusive Concierge-Service. Man findet euch auch so, kann euch anschreiben zu genau diesen Themen.
Und das Playbook.
Genau, das Playbook gibt es auch auf immocation.de/wunderflats. Können wir auch hier verlinken, nochmal in den Shownotes. So, jetzt tauchen wir mal auf von 3 Bezirken in Berlin zum gesamten Immobilienmarkt in Deutschland. Fast keine Immocation-Podcast-Folge, ohne noch die Frage dem Gast oder den Gästen zu stellen. Wie geht's dem Immobilienmarkt? Was sind so deine Aussicht für die nächsten Monate, nächsten Jahre? Zinsen und Preise, was glaubst du passiert? Dass du es nicht wissen kannst, ist klar. Aber deine Gedanken interessieren mich sehr.
Ja, vielleicht, also der allererste klare Gedanke ist, dass die strukturellen Bedingungen, der große Metakontext, der gleiche ist wie die letzten 5 bis 10 Jahre. Damit meine ich, die Leute ziehen weiterhin, trotz all der Landflucht und Corona und Natur und Gesundheit, das Bedürfnis, das soziale Bedürfnis des Menschen ist so groß und das Bedürfnis nach einem spannenden Job, wie auch immer, und einer großen Auswahl an Mitmenschen und Mitkollegen in seinem engeren Umfeld ist so groß, dass es die Leute in die Städte zieht. Das Thema demografischer Wandel in Deutschland und damit die strukturellen Rahmenbedingungen, dass wir die Fachkräftezuwanderung weiterentwickeln, stetig und in dem weltweit Top-Segment an Ländern bleiben und sind. Und bei aller Kritik ist Deutschland ein phänomenales Land für Fachkräfte aus dem Ausland, was nach vielen Checks auch wenn wir uns selber zerreden, auf der gleichen Ebene wie Kanada spielt und in vielerlei Hinsicht sogar besser ist, was dann den Jobzugang für den Partner, der dazu kommt, zum Beispiel mit sich bringt. Also hier können die Ehepartner ihre Berufe frei ausüben, auch wenn der Hauptpartner eine Blue Card hat, ist der Ehepartner gar nicht Blue Card, braucht er keine Blue Card, um hier tätig zu werden, also muss keinen besonderen Job machen. Genau, also gibt viele, viele Sachen, also die Leute ziehen weiter in Städte, Fachkräfte werden wir weiter anziehen. Wo ziehen die hin? Auch in die Städte. Und in diesen sich wirtschaftlich weiterentwickelnden Bereichen, trotz einer jetzt vielleicht mal ein paar Jahre andauernden Wirtschaftskrise in Deutschland, wird weiterhin der Bedarf hoch sein. Und vielleicht noch da der letzte Punkt, auch so auf einer Metaebene, dass das Einzige, was konstant im Leben ist, ist die Veränderung. Und die Veränderung auch im Kleineren, also ein neuer Job, oft dann ein Ortswechsel, ein neuer Partner, da vielleicht auch ein Ortswechsel hin zu dem Partner und andere lebensverändernde Themen ist die einzige Konstante. Und die führt dazu, dass in vielen Fällen ein flexibler Wohnbedarf entsteht, dass ich dann, weil sich mein Leben verändert, für eine gewisse Zeit, du hattest es ja selber privat, dann einen Bedarf für eine möblierte Wohnung, wo man nicht ins Hotel möchte, wo man nicht eine Wohnung selber möblieren möchte oder zeitlich, also es einfach auch nicht schafft und das sonst die Prioritäten komplett durcheinander wirbeln würde. Und das stärkt die Nachfrage. Und jetzt, du hast Zinsen und so angesprochen, Markt timen, wird jeder anständige Finanzberater sagen, vergiss es. Nimm dran teil, wenn die Makrodaten, wenn die Werttreiber grundsätzlich stimmen. Ist Wohnraum ein etwas, was gefragt wird? Ist möblierter Wohnraum etwas, was gefragt wird? Wird das voraussichtlich grundsätzlich auch weiterhin eine positive Entwicklung der Nachfrage geben? Dann kann man da rein investieren und mal hat man Glück und erwischt eine günstigere Wohnung im Einkauf mit günstigeren Zinsen im Kreditfall, so wie 2021. Mal hat man vielleicht ein bisschen mehr Pech, aber grundsätzlich war es ein gutes Investment und dann habe ich vielleicht 10 Jahre, 20 Jahre nach vorne raus den einen oder anderen positiven Ausreißer, aber auch diejenigen, die zu höheren Zinsen eingekauft wurden, haben auch funktioniert. Und so würde ich da auch dran gehen. Und wir wissen nicht, ob die heute 3-4% Zinsen auf Immobilien nicht in ein paar Jahren tatsächlich weiterhin gute, günstige, faire Zinsen sind und wir nicht in ein paar Jahren wie Amerika dastehen, was die Zinsen angeht, wo wir deutlich höhere Zinsen von der Zentralbank haben. Wenn ich mich jetzt nicht irre, sind die da bei 5% Zentralbankzinsen und wir in Europa bei 2. Und damit die Immobilienzinsen ein paar Prozentpunkte nochmal höher.
Ja, ja. Und ich, also weil du gerade 2021 ansprichst, wir haben 2021 viele Immobilien gekauft, sind auch happy, weil wir haben die über 20 Jahre festgeschrieben. Das ist natürlich grandios, weil wir haben da super Zinsen gehabt. Wir haben aber jetzt Immobilien gekauft und ich glaube schon zu behaupten, dass die Cases von jetzt die besseren Cases sein werden langfristig, weil wir günstiger eingekauft haben. Ne? Weil die,
das war der größere Hebel, ja?
Genau, ja, glaube ich, ist der größere Hebel jetzt, weil die Zinsen habe ich jetzt für ein paar Jahre, ne? aber den günstigen Einkaufspreis von ja teilweise minus 30, 40, 50% zum Marktpeak, je nachdem, wie gut ich da verhandelt habe und eingekauft habe, den habe ich ja quasi dauerhaft, ne, weil ich günstiger eingestiegen bin. So, aber wie du sagst, das ist ja am Ende im Durchschnitt, wenn ich am Markt teilnehme. Ich glaube, das Wichtige daran ist, langfristig zu denken. Und wenn ich an die Sachen glaube, die du gerade gesagt hast, und das entnehme ich dir, ich muss mir ja mit Demografie irgendwie ein bisschen, ich muss zumindest eine Meinung haben, wenn ich in Immobilien gehe, muss ich die Meinung schon vertreten, dass Wohnraum in Zukunft gebraucht wird und sehr stark nachgefragt wird. Gucke ich mir nur Geburten und Sterbefälle an, würde Deutschland schrumpfen. Die Zuwanderung in das Zünglein an der Waage, was einen Unterschied macht. Und deswegen muss ich ein Stück weit daran glauben, dass Menschen hier hinkommen. Und wenn ich das tue, dann haben wir eigentlich mehr Nachfrage, also wir haben einen deutlichen Nachfrageüberhang aktuell im Vergleich zum Angebot. Und dann komme ich aber auch zu der These, dass es in 5 oder 10 Jahren so ist. Und dann ist natürlich gut, Wohnraum selber zu besitzen.
Absolut, absolut, ja. Ja, nochmal zu diesen Kaufpreis-Thematiken, die du jetzt beschrieben hast, die jetzt gerade spannend sind. Was ich auch beobachte in meinem Umfeld bei denjenigen, die auf dem Markt größer auch tätig sind und kaufen, durchgehend, ist, dass die erwartete Pleitewelle von Leuten, die sich verhoben haben bei den günstigen Zinsen, dass es keine typische schnelle Tsunami-Welle ist, sondern sie läuft und sie läuft seit über einem Jahr und sie wird auch noch über ein Jahr weiterlaufen. Ja. Und es passiert durchgehend, dass der ein oder andere Projektentwickler, der auch Mitbestandshalter ist, dann im Projektentwicklerportfolio sich verhoben hat und die Refinanzierung dann doch nicht hinbekommt, dann die Sachen abverkaufen muss und zwar sehr, sehr günstig abverkaufen muss. Und das spült immer wieder günstige Angebote rein, die überdurchschnittlich günstig sind, weil einfach der Liquiditäts- und Cashbedarf so einen hohen Zeitdruck hat bei dem einen oder anderen Verkäufer. Das können tatsächlich größere Projektentwicklungsfirmen sein, als auch die Einzelpersonen, die bei einer Immobilie meistens zwar nicht einen Verkaufsdruck haben, sie innerhalb von einem kurzen Zeitraum zu verkaufen, aber einige haben den dann doch aus privaten Gründen. Und in der heutigen Phase rennen die Käufer die Bude nicht ein. Das heißt, wenn du dann auftauchst und schnell handeln kannst und dich schnell entscheiden kannst, kannst du gute, vielleicht jetzt nicht mehr so auf 30%, aber jedenfalls zweistellige Prozentsätze, vielleicht 10% günstiger einkaufen, als es heute wert wäre, wenn du 6 Monate Zeit hast, die Wohnung zu verkaufen.
Ja. Okay, glaubt ihr zwei, die Bauzinsen sind Jahresende eher gleich, höher, deutlich höher oder niedriger?
Blick in die Kristallkugel ist da wirklich schwierig. Jetzt in den nächsten Jahren, jetzt mal vorbehaltlich weiterer Krisen, Dramen etc., sagen zumindest die Banker, mit denen man spricht, also mir sagen sie das zumindest, dass man nochmal von einem leichten, langsamen Absinken ausgeht, aber dass die Zinsniveaus von 21, 22 nicht mehr erreicht werden. Und ganz in the long run ist man wahrscheinlich zwischen 3% und 5% in so einem mittleren Erwartungskorridor, den ich jetzt wahrscheinlich oder den ich für mich jetzt selber auch so mit einplane.
Ja. Einig?
Leicht niedriger, ja.
Ja. Okay. Super, vielen Dank euch beide. Es war eine tolle Folge. Nochmal immocation.de/Wunderflats. Da gibt es den direkten Weg zu Wunderflats. Danke euch beiden.
Danke dir, Marco.
Danke, Marco. Hat Spaß gemacht.
Mir auch. Ciao.
Ciao.
Tschüss.